Ich bin Anja Rützel, ihr hört Never Forget und heute geht es darum, warum Take That die allerbeste Band überhaupt ist.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Hello, hello. Hat nichts mit Boybands zu tun. Das ist mir nur eben eingefallen. Fällt euch ein Song ein, wo Boybands sich begrüßen?
Da gibt es sicher, würde die sich am Anfang so gegenseitig vorstellen oder so. Oder so ein Name-Dropping.
Ja, it's me with the Jeep. Keine Ahnung.
Ja, genau.
Wir haben einen Abschiedssong. Herzlich willkommen zu Never Forget, dem 90er-Podcast, Folge 6, glaube ich.
Mit Never Forget, nie war der Titel auch treffender als heute.
Und nie wird er mehr treffender.
Das stimmt.
Also er passt immer, deswegen haben wir ihn ausgewählt, aber heute geht's ums Ganze. So, wir dürfen es auch nicht verkacken, ne?
Heute geht's um Boybands.
Boybands oder Boygroups zur Definition.
Genau, muss man gleich nochmal scharf voneinander abtrennen. Wieder für euch am Mikro Fabian, das sitzt mir gegenüber.
Hallo.
Ich bin Stefan und heute sind wir nicht allein.
Wir haben einen Gast. Wir haben überlegt, wen laden wir ein? Thema Boybands. Wir haben überlegt, sollen wir Robbie Williams anfragen? Haben wir ihn dann gelassen wegen jüngster
Entgleisungen.
So. Ja. Stattdessen haben wir einfach Robbie Williams größten Fan eingeladen.
Genau, die diese Ereignisse meisterlich kommentiert in den Medien.
Sie winkt schon ab gerade.
Streichelt lieber ihren Hund. Wir haben zwei Gäste eigentlich. Sie darf nicht unterschlagen, es ist auch ein Hund im Studio. Jury. Diesmal haben wir auch keine Jury, die Top 10 Songs wählen, sondern Jury, einen Hund. Oh, oh, oh.
Genau. Herzlich willkommen, Anja Rützel.
Hallo. So,
schön, dass
also,
du da bist.
Robbie Ultra bin ich nicht. Das muss ich gleich ganz schnell sagen.
Da ist die Tür.
Dann haben wir nur, dann, okay. Tschüss, das war Never Forget.
Ich lasse euch einfach den Hund da.
Das reicht. Leckerli. Oli P. noch mal kurz anrufen, ob der hier uns noch Tipps geben kann.
Für
die Hundebetreuung.
Hund ist allein.
Anja Rützel, viele von euch kennen sie vielleicht oder hoffentlich. Wer sie nicht kennt, Anja Rützel ist Journalistin, Autorin, hat 5 Bücher bisher geschrieben. Korrigiere mich.
Stimmt.
Also die klassische Zahl von Boyband-Mitgliedern.
Für jedem eins gewidmet.
Unter anderem eins mit dem schönen Titel Saturday Night Bieber. So viel zum Thema Tierliebe schon mal. Mhm. Und mir sind die Texte, die mir von ihr am bekanntesten oder am unterhaltsamsten sind, im Gedächtnis geblieben sind ihre Dschungelcamp-Texte auf Spiegel Online. Es gibt sehr viele Leute, die behaupten, das Dschungelcamp nie zu gucken, aber immer Anjas Texte da zu lesen. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen, auch im Nachhinein, wenn man wissen wollte, was war da 2014 eigentlich los. Und dass sie ein Hundetierfan ist, haben wir schon gesagt. Sie ist aber noch viel mehr Fan, obwohl sie sich gerade schon ein bisschen zurückgenommen hat, von vielleicht nicht von Robbie Williams, aber von Take That. Du hast ein Buch geschrieben über Take That. Und ganz kurz, bevor wir es vergessen, du hast auch einen Podcast neuerdings mit Jan Köppen, der heißt
Kürzel und Röppen mit Anja Rützel und Jan Köppen.
Ich kann es jetzt schon nicht aussprechen. Take That, wie kommt man dazu, ein Buch über Take That zu schreiben?
Also mein Reflex war eigentlich, ein Buch über Pulp zu schreiben. Das war so der pflichtschuldige Reflex, den ich hatte, als mich der Lektor vom Kiwi Verlag gefragt hat, ob ich für die neue Reihe Musikbibliothek, die da gerade konzipiert haben, ein Buch über meine Lieblingsband schreibe. Und das wäre noch nicht mal gelogen gewesen, weil ich liebe auch Pulp, aber anders. Und in dieser Reihe geht es darum, zu sagen, welcher Band gehört das Herz? Und zwar ohne irgendwelche Abstriche und vor allen Dingen emotional und nicht, war mir jetzt erklärt, weil die Texte so deep sind oder die Lieder so toll. Und dann wollte ich wieder Pulp sagen, dann dachte ich mir, naja, da bin ich in 2 Seiten fertig, weil das ist jedem klar, warum Pulp total super und Jarvis Cocker der allerbeste ist. Mhm. Und dann dachte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es halt Take That, so. Und das hat alle etwas verwundert, weil die hatten so ein bisschen David Bowie angepeilt, ob ich nicht vielleicht darüber.
Die üblichen Verdächtigen.
Genau. Und aber zum Glück fanden das alle eine ganz gute Idee und dann durfte ich.
Und ging es dir total leicht von der Hand oder war das mehr Arbeit als gedacht?
Es war so erstaunlich, weil im ersten Moment dachte ich auch, es ist alles so schlecht zu erzählen, dachte ich, weil es einfach so eine Herzenssache ist. Und dann wollte ich jetzt ja auch nicht nur überemotional das ausbreiten und die immer schreiben, die sind halt die allerbesten, sondern man muss es ja auch so ein bisschen erklären, man muss die Leute heranführen, denen das nicht gleich so schlüssig ist.
Du bist
ja
auch Journalistin.
Ja, ich habe das mal gelernt. Man vergisst es ja manchmal. Und,
Never forget.
Never forget. Ich möchte, dass es sehr, sehr oft gesagt wird.
Ja, ja.
Und ich würde eigentlich auch immer gerne bimmeln. So mit so einer und natürlich die Handbewegung. Wie geht die Handbewegung?
Oh.
Never
forget. Ja, natürlich.
Die Arme nach oben.
Genau. Die halbe Queen-Move eigentlich. Also stimmt. Ohne Klatschen, ja, nur, genau. Nur Hände. Genau. Hände in die Höhe.
Genau, und es fiel
hoch
mir
die Hände Wochenende.
Es fiel mir erst schwer, weil ich dachte, also es ist jetzt ja kein riesen dickes Buch, aber dachte ich, geht das? Und dann kam, als hätte ich irgendwie so eine unterbewusste Kammer aufgesperrt, kam ganz viel hoch, wo ich dachte, stimmt ja, und das war ja auch noch, und dann habe ich doch noch die Unterhose von denen und so. Und dann gab eins das andere.
Du hast Unterhosen von Texas.
Meine Schwester hat eine Unterhose von Texas.
Von welchem?
Could It Be Magic steht da auf dem Arsch.
Also nicht von denen getragen und gefangen beim Konzert.
Nein, sondern wie ihr schon wieder.
Naja.
Das ist alles,
sind
ja
auch
alles. Das war jetzt.
Juri schüttelt sich schon.
Genau.
Passend, dieser Hund ist sehr klug.
Ja, ja.
Nee, das ist alles viel weniger sexverschmuddelt, meine Liebe zu Tech Dad, als ihr euch das vielleicht hier so ausmalt.
Mhm. Wir haben uns gar nicht ausgemalt.
Ja, ich kenne euch Brüder.
Wir haben uns vor eben erst kennengelernt, muss ich jetzt dazu sagen.
Definier doch mal, was ist denn deine Liebe zu Tech Dad?
Ich glaube tatsächlich, dass das so das letzte Restchen Kitsch ist, das ich mir so gönne. Mhm. Also du hast ja gerade schon gesagt, Dschungelcamp, das ist ja so meine leidige Liebe, sage ich mal. Ich mag ja auch gerne das Dschungelcamp, aber es ist natürlich auch so ein bisschen lästig, weil es ja so eine gewisse Sicht auf die Welt mit sich bringt, nämlich eine distanzierte und ironische und sarkastische meistens. Und das gewöhnt man sich dann so an und es ist eh so, wie ich ein bisschen auf die Welt gucke und Take That ist so rein.
So ehrlich.
Ja, es ist wirklich ohne doppelten Boden da. Also natürlich kann man sich da auch was zurechtklöppeln, das geht ja auch, ne? Dass man sagt, die ewige Fläche, auf der man tun und lassen kann, was man will und draufbrüllt, das kann man alles daher feuilletonisieren. Aber die ganze Wahrheit ist, dass ich die einfach aus ganzem Herzen liebe und mich bei Tech Z so gehen lasse, wie mich sonst nur mein Hund sieht vielleicht.
Mhm.
Nicht mal Menschen, also andere Menschen.
Gab es bei der Recherche und Entstehung zum Buch einen Moment oder eine krasse Information, die du vorher nicht wusstest, die dir bis heute in Erinnerung bleibt, wo du dachtest, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich mir das anders überlegt mit dieser Band?
Also so ein Dealbreaker so ein bisschen, wo ich denke, ah fuck, nee, eigentlich tatsächlich glaube ich nicht. Also eher jetzt so im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es irgendwie ganz gut ist, nicht mehr alles zu lesen, was Howard Donald auf Twitter schreibt und von Robbie fange ich jetzt gar nicht an. Mhm. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Also wo ich so denke...
Was schreibt denn der Howard Donald? Also Robbie Williams ist mehr oder weniger bekannt. Aber
der Howard ist halt auch so nicht so der Maskenfreund und so. Ah, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Er war jetzt weniger plakativ als Robbie mit seinen Verschwörungsfantasien.
Ja. Pizzagate, Stichwort für die, die es nicht mitbekommen haben.
Aber es geht so ein bisschen in diese Richtung, wo ich so denke, nein. Sonst schreibt er immer total lustig über seine Verdauung und so.
Was?
Und dass er wieder furzen musste.
Darum mit Charme hat er vielleicht gelesen.
Ja. Also es ist aber wirklich
Could
ganz...
Be magic?
Es ist wirklich ganz amüsant. Und das reißt er gerade mit dem Arsch ein bisschen wieder ein, wie man es so schön...
Ich only takes a minute, girl.
Das geht jetzt immer so weiter, ne? Das geht jetzt immer so zu. Okay.
Real life by fire. Ja.
Stefan, welche Boyband war denn deine Liebste?
Ja, schon Take That natürlich.
Ja?
Die waren einem ja auch im Nächsten, weil die ja aus England waren. Also da war die Distanz, also auch die kulturelle Distanz.
Es gab ja noch nähere, über die wir noch sprechen.
Die Deutschen, die waren natürlich dann auch, die waren ja zu billig eigentlich.
Klebrig.
Take That, die hatten dann auch schnell, die waren schnell anschlussfähig, die hatten schnell auch gute Songs. Also gegen Back for Good und sowas, da kannst du ja nichts sagen. Den hat damals sogar Noel Gallagher gut gefunden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach ja, wenn der damals mein Chef war, neben den ganzen anderen Britpop-Nasen, so die waren auch so nah an diesem Britpop irgendwie dran. So. Also da gibt's ja diese ganzen Kumpelbilder mit Robbie Williams blondiert im Arm von Liam Gallagher und so. Also da war wenig Berührungspunkt. Ich habe die auch einmal live gesehen auf der Progress-Tour im Münchner Olympiastadion. Das war das gewaltigste Konzert, was ich jemals gesehen habe. Da wurde mir fast schlecht vor Begeisterung.
Das ist für mich dann immer eher fast schon ein bisschen, weil ich mag das nicht, wenn so die fackeln ja so ein richtiges Spektakel ab.
Mit High-End. Robbie Bungee jumped auf die Bühne und so und ein Roboter, aus dem noch ein größerer Roboter und der dann auch diesen Never Forget Move am Schluss macht und so. Und Leute in so Jetpacks, die in der Luft tanzen und so und bei The Flood kam so ein Wasserfall. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen.
War das nicht auch die Tour, wo die Pet Shop Boys
Da waren die Pet Shop Boys auch eine Vorband.
Also ich dachte, kann man bringen. Kann man mal bringen.
Da war ich planiert. Und die haben vor allem auch die ganzen 90er-Hits dann nur am Schluss in so ein Medley gebracht. Mhm. Und Back for Good, Never Forget natürlich so ganz ausgespielt.
Pur haben auch so ein Medley. Der Pur-Hitmix.
Oh Gott,
Achtung,
ja, genau.
Achtung. Erste Verwandlung.
Die Blicke. Ich mochte die auch. Also nicht Pur, sondern Pur auch. Aber Take That auch.
Und das ist mir erst am Schluss dann aufgefallen, also wie viel Hits die dann auch nach dem Comeback hatten, sodass du gar nicht gemerkt hast, dass das Babe oder sowas noch gar nicht kam. So,
ja, also das, es ist wie ein bisschen FC Bayerns Ersatzbank.
Da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Glaub mir einfach. Vertrau mir.
Ja, sowieso, sonst wärst du nicht hier.
Es ist genau so.
Genau, TechVet, ja, natürlich.
TechVet, also TechVet mochte ich damals erst nicht. Einfach deshalb, weil meine Cousine, mit der ich im gleichen Haus groß geworden bin, so alt wie ich, TechVet-Fan war, ganzes Zimmer voller Poster, findet man erstmal Kacke natürlich, macht sich darüber lustig, ja, mit den Typen, hat aber schnell gemerkt, dass es da gar nicht so viel Kacke zu finden gibt. Im Nachhinein muss ich aber sagen, meine Lieblingsboyband ist wahrscheinlich Backstreet Boys. Einfach, also ich möchte diese beiden jetzt gar nicht groß vergleichen, außer dass sie eben dem gleichen Genre entspringen, über das wir hier heute reden. Die hatten einfach auch, wie das, was ihr gerade sagt, die haben halt so viele Hits gehabt. Die ersten, die man noch am aktivsten mitbekommen hat, so 96, We've Got It Going On und so, das waren ja nicht mal die besten. Diese ganzen Balladen, über die Kritiker sagen könnten, die sind so austauschbar, weil sie auch immer gleich aufgebaut sind, dann wird irgendwie die Stimme gedoppelt, dann kommt AJ nochmal rein und dann wird der geile Refrain nochmal eine Oktave höher gesungen und so. Das ist ja alles ein Song im Grunde, aber voll gut. Und davon kann ich einfach am meisten mitsingen. Das ist so, wie Anja eben sagte, wo ist das wahre Herz? Also wenn du mich nach meiner wahren Herzband fragst, antworte ich nicht die Backstreet Boys.
Ja, ja.
Aber wenn es um die wahre Herzband innerhalb von Boybands geht, dann sind das schon die. Und E17, über die sprechen wir gleich noch, die fand ich am unterhaltsamsten.
Die
hatten optisch. Halt, optisch
vor allem. Optisch am unterhaltsamsten, und die hatten ja auch die Skandale. So, ja. Vor allem danach. Aber dazu später.
Genau. Bevor wir gleich in unsere liebgewonnene Rubrik der 10 Songs einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz zurückblicken. Wir haben ja in der letzten Folge über Girlgroups gesprochen und hatten Jessie zu Gast. Tic-Tac-Toe. Erste Frage: Wie kam Jessie damals im Dschungel weg, Anja?
Ich habe mich tatsächlich, als du sie eben vorhin erwähnt hast, daran erinnert, und ich glaube, sie war komplett unspektakulär. Ja. Das ist so eine von den Adabais, oder wie man sagt?
Die Adabais, ja.
Wo ich denke, ach ja, aber es war nicht so, also das war auch jemand, wo ich bin ja dann so ein bisschen, weiß ich nicht, kindlich unerschütterbar, und obwohl ich jetzt schon ungefähr 100 Dschungelcamps gesehen habe und weiß, es wird nie so schön, wie man sich's ausmalt, gibt's ja solche Leute, wo man denkt, da gibt's richtig Zunder, und da habe ich mir von ihr mehr erhofft. Ich sag's, wie es ist. Auch so ein bisschen Iffizienka-Problematik.
Ja. Ihr hat's gut gefallen, hat sie gesagt. Sie hat's gern gemacht. Ich habe das
damals ist es, wenn die Leute das sagen, das sagt ja schon alles, ja. Nämlich, dass nicht geliefert wurde.
Ja. Ich weiß ja nicht, welche Beefs da vertraglich festgehalten sind oder nicht. Nee, was sie auch gut gemacht hat, war unser Gespräch. Die Tonqualität war wegen des Telefonats nicht die beste. Sorry nochmal, falls das jetzt ein bisschen für Hörprobleme sorgt. Ich denke, es geht klar. Und Ich fand das völlig sympathisch, wie sie über die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die eventuelle Zukunft von Tic-Tac-Toe gesprochen hat. Ging es dir auch so, Stefan?
Ja. Also einfach ein gutes Verhältnis zu all dem.
Ja. Gab's die Frage habe ich auch, das haben wir beim letzten Mal zum ersten Mal gestellt, gab's einen 90er-Moment?
Ich hatte tatsächlich einen 90er-Moment in der Woche. Und zwar haben wir einen Leserbrief bekommen.
Nein, sowas gibt's noch.
Als Podcast. Das muss man sich mir fragen. Was für ein
Anerkennung. Ach so, das meinst du. Ich dachte, du meinst jetzt beim Musikexpress, beim gedruckten Magazin.
Nein, nein. Bei diesem Podcast haben wir einen Leserbrief bekommen von einem Felix. Der hat seinen elterlichen Speicher entrümpelt und hat da eine Liste gefunden. Aus dem Jahr 1998, ausgedruckt, 24 Seiten. Damals sind die zwei Radiosender SWF3 und STR3, die haben fusioniert. Zu SWR3, glaube ich, dem anhaltend populärsten Radiosender Deutschlands. Und zur Einstimmung darauf haben sie ihre Hörer und Hörerinnen gefragt, was denn ihre Lieblingslieder sind. Und haben daraus einen einwöchigen Countdown gemacht mit 1400 Titeln.
So, das kam nur dann die so wichtigsten.
Und das ist unglaublich, was da, also auch, wie man halt auch immer so die Gegenwart wahrnimmt. So, also in den Top 10 der besten Songs aller Zeiten sind 6 aus den 90ern. Nummer 1 Männer sind Schweine von den Ärzten. Auf Platz 4 Open Your Eyes von den Guano Apes. Auf Platz 7
Unterschätzt offensichtlich.
Ja, ja. Also diese Listen sind dann, das sind die üblichen Verdächtigen natürlich immer drin. So, Platz 2 ist dann Stairway to Heaven, das wäre es heute wahrscheinlich auch noch. Satisfaction kommt ganz früh. Aber man sieht, wie das alles so auch der Gegenwart immer unterworfen ist. Gildo Horn, wie oft er in dieser Liste auftaucht. Auf Platz 24 zwischen Bohemian Rhapsody und Highway to Hell, Laura Nonce von Neck. Und fast nach Top 30, auf Platz 31, Young Dinay, I Wanna Be Your Lover. Wanna Be auch zusammengeschrieben, wie die Spice Girls, was grammatisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Das war so, was für Sabrina Setlow und Xavier Naidoo frei sein war. Also, wo man den so gebreakt hat, war da Young Dinay featuring Sascha.
Genau.
So, und Young Dinay war dann ganz schnell weg und Sascha war riesengroß. Sascha habe ich letztes Jahr auf einem Umsonst-Konzert, das ist ja eigentlich so die One-Man-Boy-Band der 90er, auf einem Charity-Konzert in der Landshut der Innenstadt, der Hauptstadt Niederweins gesehen.
Aber Sascha ist ja auch in seinem Metier so einer wie Oli P. So ein einfach netter, dufter,
sympathischer Kerl. Ja, ne? Das stimmt. Ich will auch, gegen den will ich ganz bestimmt nichts sagen. Young Dinay, heißt Young Dinay eigentlich so wegen Young Dinay? Ist das so ein weiteres Wortspiel?
Das ist sowas, was man so nicht nach... Fett oder? Man sollte es nicht nachrecherchieren, weil man kann nur enttäuscht werden, glaube ich.
Ich glaube jetzt einfach sowas, mal daran.
Das bewahrt man in seinem Herzen und glaubt so lange dran, bis man denkt, man hat es irgendwo mal überprüft.
Ja, genau. Ich sage das jetzt auch einfach mal so. Jan Delay heißt so wegen Jan Delay. Dann speichert ihr das alles irgendwo ab und gebt das irgendwann mal wieder so als Wahrheit wieder. So funktioniert Journalismus. Das war mein 90er Moment. Die anderen Plätze, diese 1400 Songs, die erspeichere ich.
Ich hoffe trotzdem, dass diese Liste so unterhaltsam, wie sie ist, nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung steht.
Ja, das wird sich zeigen.
Vielleicht auch niemals.
Savage Garden hier auch noch. So. Eieiei, Casey and Jojo. Ich tue schon wieder weg. Ich tue schon wieder weg. Guano Apes Top 40. Weg damit. Mein 90er Moment, deiner Fabian.
Man hat ja plötzlich ganz viele 90er Momente, weil man sich zumindest ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast. Man hört also Sachen, die man vorher lange nicht
hört. Und weil man auch gedanklich nie weitergekommen ist. Also wir sind ja nie...
Nie weiter und auch nie zurück. Also ich zumindest. Ich habe ja angefangen, Musik zu hören in den 90ern. Also alles, was so über David Hasselhoff dann hinausging, das fing in den 90ern an. Und ich habe nie, das darf ich als Musikjournalist gar nicht laut sagen, aber ich habe mir nie sehr viel Mühe gegeben, rückwirkend zu hören. Hm. Man kennt natürlich so ein paar Sachen, aber genau. Das ist mir hängen geblieben.
Deswegen machen wir diesen Podcast. Zum Beispiel kennst du auch.
Der Podcast ist hängen geblieben.
Das ist nämlich doch dein Repräsentativ für die deutsche
Musik. Ich kenne auch, dann sage ich das jetzt schon, wie sehr man in den 90ern klebt, merke ich daran, dass ich jetzt vor ein paar Tagen im Radio Staying Alive von den Bee Gees gehört habe und immer an dieser einen Stelle reingerappt habe. Get warm with a female on the dance floor. So schlimm ist es nämlich.
Wie hießen die? Entrance, oder? Genau. Mhm. Und da gab es noch so eine andere Band, die hieß nicht Entrance, sondern Exit. Also es ist so eine Counterband. Und die hatten dann, glaube ich, Night Fever gecovert.
Scheiße. Naja, ich hatte noch einen anderen 90er Moment, der eigentlich gar nicht mit 90ern was zu tun hat. Ich habe an Baywatch denken müssen. Eine Serie, die ich neben GZSZ und vielen anderen oft und gerne geguckt habe damals. Mhm. Und es ging aber nicht darum, dass ich mir wieder wegen der 90er David Hasselhoff reingezogen hätte oder so. Nee, ich habe mal diesen neuen Podcast gehört, der auch gar nicht mehr so neu ist, von Klaas und seinen zwei Buddies Baywatch Berlin. Mhm. Und auch das darf man eigentlich nicht laut sagen, ich mache es trotzdem. Wir machen hier einen Podcast, wir hören selbst kaum Podcast. Das passt nicht in meine Lebens- und Arbeitswelt rein. Ich verstehe nicht, wie Leute sich stundenlang das reinpfeifen können, egal wie gut die Sachen sind. Am Wochenende hatte ich mal ein paar Stunden frei, habe die Wohnung geputzt und da habe ich mir das dann doch reinziehen können.
Du hast frei und putzt in der Zeit die Wohnung.
Ja, trauriges Leben meines Vaters, was soll ich machen? So. Und aber es fühlt sich gut an danach, das ist ja noch trauriger. Und da habe ich mir zwei Folgen angehört von Klaas und seinen Jungs und die machen das sehr, sehr gut. Also wir sind ja schon Vollprofis jetzt innerhalb von 4 Folgen geworden, aber es ist noch Luft nach oben, muss ich sagen. Viele Grüße an Baywatch Berlin, guter Job. Mhm.
Bevor wir in unsere Liste einsteigen, vielleicht ein kurzer, wie immer an dieser Stelle, ein kurzer historischer Abriss. Korrigiert mich da bitte gerne. Boybands war jetzt auch nie so mein Genre. So. Woher kommt das alles? Was ist überhaupt eine Boyband oder eine Boygroup? Das haben wir bei den Girls ja schon irgendwie versucht abzugrenzen. Wir sagen jetzt einfach mal eine, auch hier wird man dann bei den Beispielen sehen, dass das nie so ganz stimmt. Genauso wie Salt & Pepper ja auch keine klassische fabrizierte Band irgendwie war, aber natürlich das Feld bereitet hat für ganz viel anderes. So wird man auch hier sehen, dass das nicht alles genau in diese Definition reinpasst. Aber prinzipiell verstehen wir da jetzt junge Herren drunter, ausschließlich Herren, die keine Instrumente beherrschen müssen, die singen und gleichzeitig tanzen, immer so zwischen 4 und 5 sind und voll auf den Teenie-Markt reduziert sind.
4 und 5?
Mitglieder. Ah. 4 und 5 Mitglieder, genau. Ursprünglich kommt das alles aus dieser Barbershop-Scene. So, das kennt man ja. Das kennt man spätestens in Deutschland seit der Simpsons-Folge mit den, wie sind die B-Sharps, wo die dieses Barbershop-Ensemble haben und in dem Friseurland anfangen zu singen. In Deutsch, glaube ich, übersetzt als die Überspitzen oder so. Kann das sein?
Mit Humor und genau. Wo nämlich Barney entdeckt wird, wie gut er singen kann, als er besoffen auf dem Klo liegt in Moe's Taverne.
Stimmt, genau. Da kamen ursprünglich diese Boybands her, und zwar kam das daher, das war noch in der Zeit vorm Radio, da gab es dann immer so tourende Ensembles, die hier und da irgendwo auf einem Marktplatz oder in der Stadthalle gespielt haben, wurden aber nicht aufgezeichnet. Und am Tag darauf, wenn dann die Leute vor allem dann in dem Fall die Herren zu ihrem Friseur gegangen sind, fängt dann einer an, so eine Melodie von dem Vorabend zu singen und ein anderer erinnert sich aber an eine andere Stelle von dem Song und so setzt sich das dann zusammen und so sind diese Barbershop-Ensembles entstanden. Das ist ein weiter, weiter Weg zu dem, was wir heute unter einer Boyband verstehen. Wichtig in dem Ganzen natürlich Beatlemania, die Beatles als nicht, also überhaupt nicht in diese Definition passend, aber natürlich zu sehen, was da für ein kommerzielles Potenzial dahinter ist. 4 Jungs, die in dem Fall auch nur gar nicht so gut aussahen, hinzustellen und der Erfolg gibt ihnen ja recht unter anderem.
Da ging das Gekreische los.
Genau, da hat man gesehen, was da alles möglich ist für eine Gruppe, was man davor ja nur bei so Leuten wie Elvis oder so für möglich hielt. Aus den Beatles sind dann nicht die Monkees geworden, so, aber die Monkees waren ja so ein rein gecastetes Produkt schon, also so die US-Beatles, die man mehr oder weniger auch nur gegründet hat, um dann so Lunchboxes von den Monkees und so zu verkaufen. Obwohl auch hier zum Beispiel A Daydream Believer von den Monkees, finde ich einen der 10 besten Songs überhaupt. Also auch hier aus so einem vermeintlichen Pop-Kommerzquatsch entsteht natürlich auch große Kunst. Dann weiter geht's in den 60ern, die Jackson 5 natürlich, wo die ja auch schon wieder Instrumente gespielt haben, Songs mehr oder weniger auch selber geschrieben haben. Man sieht auch schon, dass es hier nicht mehr so ganz aufgeht. Die Osmonds auch wieder Geschwister. Dann die Bay City Rollers. Diese absurden Bay City Rollers. Also eine Band aus Schottland, die sich aber nach einer Stadt in den USA, nach der Bay City in Michigan benennt.
Vor denen habe ich mich als Kind ja gegruselt, muss ich sagen.
Ja, die sahen ja auch fürchterlich aus.
Schlimm.
Die waren auch nicht schön.
Also das ist, glaube ich, so eine der ersten Bands, von denen ich so Bandfotos wahrgenommen habe, wo
immer
ich
Angst
Bravo. Hatte, wo ich richtig Angst hatte.
Das waren echt 5 so Frankensteins, die mit denen hat man dann auch so ein Battle of the Bands inszeniert mit The Suite, die ja bis auf ihren Leadsänger auch überhaupt nicht schön waren oder so. Und da waren die Bay City Rollers, da gab es auch kurzzeitig diesen Begriff der Roller Mania, die gab es auch nur so 2 Jahre, aber da waren die echt huge. Die waren so die braven und fürchterliche Songs eigentlich nur. The Sweet annähernd nur großartige Songs. Und das waren die Skandalband, die mit Hakenkreuz im deutschen Fernsehen aufgetreten sind.
Ich habe die gar nicht vor Augen. Wahrscheinlich besser so.
Ja, aber es lohnt sich sehr, sich mit The Sweet zu beschäftigen.
Ach so, nee, Entschuldigung. Bay City Rollers meine ich.
Ja, die muss man wirklich nicht vor Augen haben.
Okay.
Was gab's da noch? Da gab's so, richtig fabriziert wurde das dann im Big Style zum ersten Mal mit der Band Menudo, einer puerto-ricanischen Band, 77 gegründet. Da war irgendwann auch mal Ricky Martin dabei. Da war's so krass, das ist wie jetzt bei vielen dieser K-Pop-Bands so, dass wenn du ein gewisses Alter erreichst, in dem Fall 16, bist du raus. Oder wenn du eine gewisse Körpergröße überschreitest, bist du raus. Oder wenn du im Stimmbruch bist.
Und,
sind da über
und
die Jahre,
Gewicht
und Gewicht, auch. Genau. Das sind hunderte junge Herren verschlissen worden. Und ganz wichtig für die Entwicklung der Boyband, so wie wir sie jetzt kennen, ist die Band New Edition, wo der Wife-Beater Bobby Brown ja dabei war, kam letztens ja auch schon in der Girlgroup-Folge vor. Mhm. Die haben mehr oder weniger so diesen, das Bild der Boyband geprägt, so wie man es heute kennt. Dann natürlich die New Kids on the Block, nicht zu vergessen. Und in Deutschland ja auch die Teens.
Ich liebe die Teens.
Die Teens. Gimme, 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 gimme your love.
Und aber bestes Lied, 1, 2, 3, 4, Red Light. 1, 2, 3, 4, Red Light. School is now over and I see you tonight.
Wahnsinn.
5, 6, 7, 8, come on and dance. Days for school, but tonight's for romance. Ich liebe die wirklich sehr.
Die Teens. Die sind auch jetzt wieder auf Tour mit einer natürlich krassen Textbildschere.
Wie heißen die denn jetzt?
Die heißen immer noch The Teens, sind zu dritt. Man muss dazu sagen, das war auch so ein Bravo-Phänomen, enorm gehypt. Da hat auch Dieter Bohlen seine ersten Songs für die geschrieben. Die waren für 2 Jahre, Ende der 70er, riesig. Und treten jetzt eben wieder auf und auf den Tourplakaten stehen die 3 übrig und nicht mehr Teens dann auch in so einer alten Fabrikhalle rum. Also um sich noch irgendwie so einen roughen Anstrich zu geben.
Und ich glaube,
so
es sind eher nicht die prominenten Teens. Ne? Es ist, glaube ich, nicht Robbie.
Da ist wahrscheinlich so one original also member
Robbie,
dabei.
Nicht Robbie. Ja. Und Alex ist, glaube ich, nicht mehr da. Ich glaube, es sind mehr so die hinteren.
Die dabei waren. Ne? Ja. Die A dabei ist, genau. So wie bei East 17 später auch. Auf die kommen wir noch zu sprechen.
Ja, die New Kids waren aber so eine der ersten Bands, an die man denkt, wenn man an das denkt, worüber wir heute sprechen.
Genau,
Boy
genau.
Der 90er.
Ohne die New Kids ja auch nichts andere denkbar. Also Take That waren ja auch, du trägst sogar New Kids Pulli.
Ja, den.
Für die, die es nicht sehen können.
Den trage ich deshalb, weil ich auch eine schöne Simpsons-Referenz, die ich jetzt hier wieder einwerfen muss, den habe ich mal meiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Ungefähr so, wie Huma damals
die Bowlingkugel
schenkte. Ach, ja. Mit ihrem Namen drauf, mit seinem Namen drauf graviert so rum und mit seiner Fingergröße. Und was ist passiert? Aus Prinzip ist sie damit bowlen gegangen und hat sich verliebt. So, ich gehe damit nur zur Arbeit.
Okay.
Also. Ja, und ich habe kurze Eigenwerbung, ich habe auch ein kleines Blog, was ich in Anlehnung an diese Band, jetzt darf ich mich selbst nicht versprechen, newkidandtheblog.de genannt habe. Da geht es aber um so Kinder- und Eltern- und Familienkram.
Bucht Werbezeit jederzeit über unsere einschlägigen. Ja, New Kids, die Blaupause, Take That waren ja auch damals so konzipiert als die europäische Antwort auf die New Kids. Und die Backstreet Boys waren ja dann mehr oder weniger nur die Fortsetzung davon, die ja dann am Schluss auch bizarr gemerged sind in dieses NKOTBSB.
Schlimm. Es ist für mich so ein Frankenstein-artiges
totale Verramsche. Hätten sie auch beide nicht nötig. Obwohl bei den New Kids der Jordan Knight, der Große bei den New
der
Kids.
Der Schöne.
Der Schöne, ja. Ja,
da kann man
noch
schön.
Joey McIntyre war schon auch sehr schön.
Der war zu babyfacig. Mm. Und dann gab es ja dieses unfassbare, dieser Pferdekopf.
Ja, genau, den haben immer alles Pferd genannt.
Donnie Wahlberg. Danny, glaube ich.
Genau, Danny Wood, oder? Genau. Der andere war der Bruder von Mark Wahlberg, genau.
Was ja auch interessant ist, dass das im Grunde berühmteste Mitglied der New Kids nur ganz kurz dabei war, nämlich eben Mark, der war ja auch mal
einer. Der war auch ganz am Anfang dabei, genau. Die waren ja aber auch wirklich tierisch jung am Anfang. Der war wahrscheinlich noch nicht mal 10 oder so. Aber dieser Jordan Knight, auch mit dieser 90er Beverly Hills Frisur, die auch nur ein Update von der James Dean Frisur und der Elvis Frisur eigentlich war, der hatte 1999 ein ziemlich erfolgreiches Soloalbum, zumindest einen Top 5 in den USA. 2004 kam schon sein zweites Album raus, das hieß Jordan Knight Performs New Kids on the Block. Also da ist es auch nicht mehr so ein weiter Weg zu NKOTBSB.
Wobei man sich aber
Der war unfassbar V-förmig, habe ich so in Erinnerung.
Die
hatten so Leggings an und oben so, die waren wirklich so Milli Vanilli-artig V-mäßig zugeschnitten.
Genau, stimmt, ne? Milli Vanilli waren auch allein schon in dem Bandnamen, mit diesen M's und V's, wurde diese V-Form
reingepresst.
Genau, die hatten gar keine andere Wahl. Stimmt, ja.
Gute Wobei man sich bei diesem NKOTBSB ja auch fragen muss, wer hat mehr davon? Also ich meine, beide haben es nicht nötig, wie du gerade gesagt hast.
Möchte man meinen eben so.
Aber im Zweifel haben die New Kids ein bisschen mehr davon gehabt, denn die bestselling Boyband of all time ist ja nun mal Backstreet Boys.
Ja. Die haben vor allem auch in den 90ern ja fett verkauft. Da waren die New Kids ja auch fast schon wieder weg. So, also die haben ja in dem Jahrzehnt verkauft, wo überhaupt die meisten
genau, das dritte Album, das Millennium, war das mit Abstand meistverkauft. Ich glaube 18 Millionen oder so bis heute.
Ja, unglaublich.
99 erschienen.
Eieiei.
Genau. Und dann gab es ja eben noch ein paar andere Bands, über die wir vielleicht nicht nachher en Detail sprechen. Wir droppen sie hier deshalb kurz, was dann nämlich kam. Also Caught in the Act haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja,
Diese holländische Version von, auch in GZSZ aufgetreten, dadurch in Deutschland groß geworden.
Aber die speisen jetzt diese ganzen, mein täglich Brot, ne? Die beliefern jetzt ja die ganzen Trash-Sendungen. Benjamin Boyce, Sommerhaus der Stars, Unvergessen oder Eloy
der Schlagermann.
Der Nummer 1 Album.
Ja,
das muss man sich mal vorstellen.
Der auch erst ein neues Single mit Beatrice Egli hat, habe ich gelesen.
Das ist wirklich wahr, ne? Das ist nicht so ein Traum, den man hat, sondern das ist tatsächlich die Realität.
Aber es ist Eloy featuring Beatrice Egli und nicht Beatrice Egli featuring Eloy, was ja auch interessant ist.
Der ist größer. Oder das ist der übliche Sexismus, dass der Mann zuerst kommt.
Wahrscheinlich ist es sein Song und deshalb, also der Song, der für ihn geschrieben wurde, was weiß ich.
Treffen der Generationen.
So, ganz kurz, Boybands haben ja auch so eine typische Typologie. Also es gibt ja ein bestimmtes Aussehen, was damals so
gewünscht war.
Ja.
Danke, von wem gewünscht?
Von natürlich dem Manager, weil er dachte, dass die Mädchen das so wollen.
Mhm. Genau. Und es gab diese bestimmten Typen und ein bestimmtes Aussehen und eine bestimmte Art von Typ. Also wenn ich an Boybands denke, denke ich zuerst an diese Popo-Scheitel, die in den 90ern so berühmt waren. Also so in der Mitte Strich links, rechts gekämmt.
Eine Carter-Frisur.
Eine Carter klassischerweise, genau. Das haben nicht alle getragen, aber halt viele davon. Und die hatten halt auch, die waren so ein bisschen baggy-mäßig, die versuchten so ein bisschen Hip-Hop-mäßig, aber bloß nicht zu sehr. Ne? Und dann gab es einmal, dann gab es den Spaßvogel, dann gab es das Babyface, dann gab es den Songwriter.
Den großen Bruder, so der ruhige.
Der Hotte, ne? Es musste immer ein Sexbraten dabei sein.
Das waren meistens ja immer die Kleinen, oder? Also so Mark Owen und so.
Ja, aber das ist ja so eine, das ist ja mehr so tatsächlich die Cocker-Spaniel-Welpen. Aber ich meine jetzt so, also bei Take That wäre es natürlich Howard. Also der die Hose ohne Arschteil trägt. Da muss schon immer einer dabei sein, der so ein bisschen, Wo man denkt, ach du, was ist denn hier los?
Das ist hier, ja, das sind ja dann die Hintergrundgestalten.
Ja.
So Howard war ja nie Freunde, obwohl er Lead Vocals bei Never Forget hat.
Aber halt auch spät, ne?
Aber sehr spät, ja.
Und den verkappten, also nicht den verkappten, sondern den eventuellen Schwulen, weil so Coming Out war ja damals auch noch nicht so groß, so Lance Bass zum Beispiel. Genau,
der die Bassstimme singt bei NSYNC, was ja wunderbar ist. Ja. Oder Stephen Gately, der auch noch Gately heißt, bei Boyzone. Ja.
Hast du früher auch so Frisuren getragen, Stefan?
Nein, nein, sowas konnte ich überhaupt nicht tragen. Ich hatte in den 90ern noch so einen Igel-Schnitt, der damals sehr populär war.
So mit Gel, ne? So.
Ja, selbstverständlich mit Gel. Und ich hatte in meiner schlimmsten Phase sogar noch so ein Schwänzchen hinten raus, was ich in meiner allerschlimmsten Phase auch noch in Signalrot gefärbt hatte.
Hast du das in den New Kids aber auch mal? Ne?
Das war verdammt unpopulär damals.
Wurde das aufbewahrt, als du es irgendwann abgeschnitten hast?
Für eine Zeit habe ich es mir aufbewahrt, weil ich das so lange hatte. In meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich war es nicht länger als ein halbes Jahr oder so, aber das war dann immer noch in meiner, in meinem Schlampermappi, wie man damals gesagt hat. In meinem, wie sagt man denn, da wo die Kugelschreiber und so in der Schule drin sind.
Ja, Schlampermäpple.
Schlampermäpple, genau.
Bei uns wo Hochdeutsch gesprochen wird, hieß es einfach Federmäppchen.
Ja, genau.
Und da hattest du das drinne. Das ist ein bisschen unappetitlich,
das
ne?
War, ja, aber so wie sich halt auch die Leute dann, ich glaube, ich habe mir das dann bei so Mitschülerinnen abgeguckt, die sich dann so ihre Dreads abgeschnitten hatten irgendwann, die dann immer aber auch noch so dabei hatten, so als Souvenir. Nach hier mit Dreads kann ich nicht mithalten. Anders als Fabian, ich habe dann zumindest mein Schwänzle immer dabei.
Ja, mit den Dreads endeten meine 90er. Die habe ich danach in einer Plastiktüte verstaut in den Keller gelegt. Das war, was man nämlich nicht glaubt, also dann sind sie irgendwann auch weggeschmissen worden, was man dann nicht glaubt, Dreads sind eine unglaublich pflegeintensive Frisur.
Und ja, ja.
Immer scheiße bei mir, weil die immer so zusammenklebten und ich die nicht richtig nachgedreht habe, hatte ich keinen Bock mehr drauf, sah kacke aus. Damit endeten die 90er. Sie fingen an damit, dass ich mir so Streifen hier unter dem Poposcheitel rasiert habe. Poposcheitel ging nicht so richtig, weil ich so Locken hatte, das war schwierig, so runterzukämmen. Aber diesen Streifen habe ich gemacht, inspiriert von Snow und vor allen Dingen Vanilla Ice. Der hatte, glaube ich, zwei.
Und der Rapper von Tour Unlimited. Der Ray, der hat jetzt dann auch immer sogar so ein Motto zu der jeweiligen Single.
Stimmt, immer noch so.
Reinrasiert.
Irgendwas mit Limit.
Du hattest einfach nur so eine Linie, oder?
Ja, ja, so.
Drei
so
Adidas
Streifen. Über der Brillenhöhe, ich hatte keine Brille, aber ungefähr über der Höhe ging das so rum, einmal rum. Mhm. So, und dann später, bevor ich dann Dreadlocks hatte, hatte ich mal kurze Haare mit blondiert, aber nicht komplett. Du bist ja auch Fan von blondierten Haaren heute noch manchmal.
Ja, ja.
Dendemann lässt grüßen. Ja. Und ich hatte mir dann so eine Bienenform mal da drauf gemacht. So ein Kreis, der aussieht, als hätte ich so die Biene Maya auf dem Kopf.
Ja, warum denn nicht?
Ja,
weil das ist aber,
hat ja nichts zu tun.
Das ist aber schon deutlich exaltierter als alles, was ich so bei Take That gesehen habe zum Beispiel.
Siehste, und ich war nie
schon mit
dem. Howard hatte dann auch Dreads, oder?
Ja, absolut. Das war ja diese wilde Phase dann, ne? Mit genau, Augenbrauen, Schluss, genau. Augenbrauen-Piercing und so.
Das hat dann auch nicht lange gehalten. So mit diesen Flanelljacken, die er dann hatte. Hattest du denn irgendeine Modesünde, Anja? In den 90ern.
Da war ich ja schon übers Gröbste hinaus. Mm. In den 90ern bin ich, glaube ich, relativ safe. Ich hatte halt in den 80ern eine Dauerwelle und von daher war danach, glaube ich, ging's bergauf.
Mir fällt gerade noch ein, das ist wahrscheinlich mein persönlich berührendster Boyband-90er-Moment. Man hat ja früher in der Grundschule so Freunde-Alben gehabt, so Freundebücher, wo jeder was reingeschrieben hat oder reinschreiben lassen, wenn er keinen Bock hat, selbst zu machen, hat es die große Schwester gemacht, auch mal passiert. Mhm. Und mein alter Schulfreund Stefan Schmitz, mit dem ich die Vorliebe für die New Kids on the Block teilte damals, hat mir reingeschrieben, wir waren wahrscheinlich in der dritten Klasse oder so, was ich dir schon immer mal sagen wollte, war so ein Feld. Und der hat mir reingeschrieben, du siehst aus wie Joey. Einfach nur, weil ich Locken hatte. Ich sah natürlich aus wie Joey.
Ja, das ist
und dann ein großes Kompliment. Da bin ich richtig dahingeschmolzen und tue es heute noch. Stefan, wenn du das hörst, ruf mich doch mal an oder schreib mir mal eine Nachricht.
Fabian sieht immer noch top reden. Aus.
Ja, kann auch noch genauso gut singen wie früher. Apropos singen.
Jetzt geht es um die Bands, oder? Jetzt geht es um die Bands. Jetzt steigen wir ein in die Materie. Wie nennen wir sie dann diesmal, die Top 10?
Arbeitstitel steht hier drüber bei uns in meinem Kopf. 10 Boyband-Songs, die wir heute noch lauthals mitsingen können.
Oder heißt im Kopf. Ja, was man ja mittlerweile, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, was ich gerade sehr schön finde, auch in dieser Maskenzeit, ist, dass man in der Öffentlichkeit dann doch irgendwie, also selbst wenn man nicht, also ich habe mich, um es kurz zu fassen, neulich war ich in einem Supermarkt, so wow, mein aufregendes Leben, und da kam November Rain von Guns N' Roses, so komplett.
Im Supermarkt,
mit dem harten Teil, was damals auch noch nicht möglich gewesen wäre, der wurde immer ausgeblendet, und ich fand es so schön, dass ich einfach da am Tiefkühlregal stehen kann, unter dieser Maske einfach zumindest so
gelipsynkt.
Genau, also wie Luftgitarre eigentlich spielen, und einfach
so. Dann hast du noch die große Hochzeitstorte mitgenommen, die vorne angeboten wurde.
Genau. also man muss die nicht mitsingen können, aber zumindest so im Kopf oder unter der Maske.
Und ein Zylinder.
Und ein Zylinder,
genau. Ein etwas zu kleiner Zylinder, der schön oben drauf sitzt.
Der, glaube ich, Slash auch nur noch dafür dient, seine Perücke festzuhalten. Also ein Mann mit über 50, der hat nicht mehr solche Haare. Das ist annähernd
aus. Die sind am Zylinder wahrscheinlich am... Es gibt doch auch diese Schotten... Tourismusmützen, die genau. dann so kariert sind und unten sind die roten Zotteln genau. dran. So ist wahrscheinlich so, dieser Lockenzylinder. So
geht auch Slash auf die Bühne.
Das muss man auch mal einwerfen. So
muss Manta, man mal gucken. Manta. Es gibt ja noch die Rock-Sendung.
Ah, die kommt auch noch.
Da wird
wenn das ihr uns wohlgelitten bleibt. Sonst werden wir abgesetzt oder setzen uns selbst ab. Also, recommend the shit out.
Also, los geht's. Platz 10.
Schon auch gut.
Super.
Ja, schon auch gut.
Schon gut.
Kann man nichts Schlechtes drüber sagen.
East 17, House of Love. Durchbruchshit, glaube ich.
Ja, erste Single vom Debüt. Walthamstow.
Walthamstow, genau, mit dem Hund. Auch hier, wie du. Genau, bist nicht, also passt immer besser ins Profil dieser Sendung, ins Thema dieser Sendung.
Walthamstow, damit die gleich so authentisch werden, wie es nur irgend geht.
Genau,
das total sweet. Groß wurden in London.
Genau.
Also gegen wenn man jetzt ein Album hier in Neukölln nennen würde, gibt es vielleicht von irgendwelchen Bands.
Bestimmt. Songs gibt es genug. Zum Beispiel von David Bowie. Aber über den wollen wir ja keine Bücher schreiben.
Nee.
Zu einfach.
Zu einfach.
Isamteen, abseits davon, dass du den Song gut findest, was ist deine erste Assoziation?
Tatsächlich die Pietro Lombardi Deppenmütze, die da ja erfunden wurde.
Ja,
von
ja.
Brian, ne?
Genau, Brian Harvey.
Richtig, hey. Wo ich immer denke, die Mütze zu klein, sinnlos klein, die Mütze oben auf dem Kopf, aber die Jacke zu groß.
Genau.
Alles andere zu groß. Und das habe ich schon damals, dachte ich mir, warum einfach?
Ja.
Und musste dann sehr lachen. Es war so eingebrannt als Schöpfer dieses Looks, dass als dann Pietro Lombardi damit, weiß ich nicht wann kam, dachte ich mir, ach, schau an.
Ja, das hängt auch sowas. Den kenne ich überhaupt nicht. Ich bin ja völlig in den 90ern hängen geblieben.
Der ist natürlich auch spät geboren und deswegen denken heutige Leute eher an den. Ich denke, jetzt muss ich leider ganz kurz wieder, aber wirklich nur ganz kurz, wieder meine Niederrhein-Herkunft aufmachen. Damals hätte ich mich das nicht getraut zu sagen, jetzt kann ich sagen, ich hoffe, die sitzen alle im Knast oder sind geläutert. Ich komme aus einem Dorf namens Neukerk, Kerken-Neukerk, plattdeutsch für neue Kirche. Nebenan gab es ein Dorf, das hieß Aldekerk, alte Kirche. So, aus Aldekerk kamen ein paar nette Leute, es gab dort aber auch eine Gangstervereinigung und die haben sich, Achtung, die Aldis genannt.
Also
jetzt Aldekerk.
Genau, nur beim Discounter einkaufen.
Dass sie schon gespött wegen ihres Namens waren, weiß nicht, ob sie das so mit in Kauf genommen haben oder einfach nicht bedacht haben. Und die, deswegen komme ich drauf, haben auch diese Mütze so tief ins Gesicht getragen, diese Mütze so oben draufgelegt, die Cappy, Schirm so runter, dass man die Augen gar nicht sehen konnte. Es sah völlig behämmert aus. Durfst natürlich nichts drauf sagen, weil da hast du uns auf die Fresse bekommen. Also so gefährlich waren die schon. Die sind schon zu den Scheunenfällen
auch. Aber wie kann man sich denn mit sowas prügeln? Also bei so einer, wenn du dir die Mütze nur irgendwie so auf deine Haare drauf legst praktisch, man setzt die ja gar nicht auf, die ist ja bei der geringsten Bewegung ja auch schon wieder auf dem Boden.
Ja, die hat dann der Kumpel vielleicht kurz gehalten und die hatten ja noch so Gel und so Zeugs drin. Und
okay.
Also, die hatten so Mützenhalter, die man...
Genau, so wie Slash.
Ja. So. Ganz schlimme Typen, also in Berlin wären sie wahrscheinlich nicht ernst genommen worden, als Gangster fürs Dorf hat es gereicht, dass sie immer eine Fete gecrushed haben, eine Fete gecrushed haben und mal kurz zur Schlägerei angezettelt. Das nur am Rande. House of Love, genau, Debütsingle, danach kamen noch weitere amüsante Songs wie It's Alright.
It's Alright, riesiger Aufbau.
Und dann die
das Stay Another Ballade, Day, der große
Weihnachtshit. Erste Ballade, ja.
Genau.
Die waren ja so, dass du sie magst, finde ich interessant, weil sie waren so ein proletarischer Gegenentwurf zu Take That. Genau, so wurden sie auch konzipiert, ne?
Also es war mir natürlich, also ich mochte die so ein bisschen, aber es war mir natürlich alles ein bisschen zu gothic. Also mit Doppel-S.
Ja.
TH.
Wer weiß, was die noch gemacht haben. Keine Ahnung.
Da gab es ja auch keinen ausgemachten Schönling bei der Band, ne?
Naja, doch dieser eine,
Tony Mortimer,
genau.
Der Gary Barlow der Band.
Der ging halt so zur Not, aber weil die anderen halt wirklich bestürzend hässlich waren. Das muss man so sagen. Und der war so, aber also nicht so, dass ich jetzt, wenn er allein stünde, würde ich nicht sagen, ein schöner Mann, aber so
im Vergleich.
Genau, man so wie mit der hässlichen Freundin, die man dabei hat.
Aber so ging die Band, so kamen sie zusammen und so ging es auseinander. Also zwei von denen wurden ja...
Tony Mortimer ging auch sehr auseinander.
Der ging auch voll sehr auseinander.
Mittlerweile, ja.
Und den erkennt man heute auch nicht wieder. Also nee. Allein unabhängig davon, egal. Also der war der Songschreiber und der Pop-Fan auch der Band. Und dann gab es diese zwei Breakdancer oder Tänzer, die da hinzugecastet wurden.
Genau.
Und einer von denen, Brian Harvey, stellte sich raus, kann wohl ganz gut singen. Und da wurde prompt zum Frontsänger gemacht. Und da war natürlich der Beef innerhalb der Band schon angelegt. Ne? So. Und in diese zwei Richtungen ging das dann nachher auch bei East 17. Die einen wollten so ein bisschen mehr Rap und Street machen, die anderen wollten so Pop und R&B. Und das hörst du ja diesen Folgesingles auch an. Also die wurden ja immer Pop. Ich kam halt irgendwie hier Thunder und sowas.
Ne? Ja, ja. Und dann, als der Tony Mortimer ausgestiegen ist, haben sie das versucht, als E-17 nochmal so rein, das R&B irgendwie. Da gab es noch einen Song, der mir auch gerade entfallen ist, aber das war noch so ein Top-10-Hit. Und das, die Geschichte von die Geschichte von E-17 nach ihrem Split ist unglaublich. Also ist ein, da könnte man, finde ich, eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Also ist dir das bewusst, wie oft die gescheitert sind? Was das für ein verrecktes Comeback ist?
Also ich war dann tatsächlich auch so raus. Ich fand, ich hatte dann auch so jedes Interesse irgendwann verloren, weil der Witz sich für mich abgenutzt hat. Ich habe schon auch über die gelacht, so natürlich, über diese ganz sonderbare Inszenierung. Und dann war es so ein bisschen, ich habe die dann nicht so weit verfolgt, aber ich werde es nacharbeiten. Es klingt vielversprechend.
Ich erzähle euch jetzt mal ein paar Eckdaten, was da passiert ist. Also die Band hat sich auflösen müssen, weil Brian Harvey damals erzählt hat, in dem, keine Ahnung, irgendwelchen britischen Medien, es wurde zumindest überall so kopiert, dass man gar nicht mehr wusste, was der Ursprung ist, dass selbstverständlich Ecstasy nimmt und alles so, und dass das auch nicht schlecht wäre. So. Und das hat dann natürlich die Jugend vergiftet und wurde im House of Parliament diskutiert und vorbei war es mit der Band. Dann ist der Tony Mortimer erstmal raus. Der Tony Mortimer ist über die letzten 20 Jahre dreimal aus dieser Band ausgestiegen. Einmal hat sich dieser Brian Harvey selbst im Auto überfahren.
Das ist ja die lustigste Geschichte, wenn es gleichzeitig die
tragischste wäre. Wenn es nicht auch so schlimm wäre. Dann gab's, die haben nämlich versucht, was damals bei Take That der Fall war. Take That hatten ja diese Dokumentation im Fernsehen, die so große Einschaltquoten hatten, dass es eine Woche später schon eine Pressekonferenz gab, dass die sich wieder zusammentun. Das war natürlich von längerer Hand geplant. Dann dachte man, das macht man jetzt bei E-17 auch. 2007 gab's E-17 The Reunion im Fernsehen. Und dann hatten die sich wieder zusammen, haben sich dann aber schon nach dem ersten Clubkonzert Backstage anscheinend gekloppt. Und also Tony Mortimer und Brian Harvey. Aber
wirklich gekloppt, was man so erwartet von diesen Typen.
Genau. Dann ist irgendwann, glaube ich, zum zweiten Mal Brian Harvey ausgestiegen ist, haben sie dann so einen neuen Typen rein, der hieß Blair Dreeland, der sieht ungefähr so aus wie der Rummelsnuff, also so ein Kraftprotz, der war dann nach einem halben Jahr aber auch schon wieder raus. Und zuletzt 2005, da gab es irgendwann sogar noch ein Album, Dark Light, wo Brian Harvey aber nicht mehr dabei ist. Und es sieht aus, also allein schon das Cover sieht aus, als hätte man es selbst gemacht. Also unglaublich amateurhaft auf einmal. Zuletzt waren dann nur noch die zwei Tänzer in dieser Band. Also überhaupt, also weder der Gary noch der Sänger. So, und da gibt es so einen Auftritt, wo die vor 20 Leuten ein Konzert
irgendwo in Manchester
spielen, so, genau, nee, in Dublin. Und danach, okay. Da gibt's ein lustiges YouTube-Video, wo sie danach interviewt werden, sodass da jetzt ja wohl nicht so viel los war. Und die reden aber nur, was das für eine amazing Show war und was die Energy in der Crowd so war. Und da waren halt echt ein Dutzend Leute, die dann auch noch enttäuscht waren, dass niemand von den eigentlichen E-17s dabei war. Und einer von den Tänzern ist mittlerweile auch noch ausgestiegen, sodass nur noch der Terry Caldwell, das ist der nicht der mit der Glatze, sondern der mit dem Ziegenbart, der Einzige, der noch bei E-17 dabei ist, aber noch als E-17 tourt mit zwei vollkommen unbekannten Typen.
Ja, und Brian Harvey ist ja deshalb tragisch, weil der ist halt nach der versuchten Solo-Karriere, wurde er depressiv, keine Ahnung, wie lange das schon war, und es gab auch ein oder mehrere Suizidversuche und kurz danach gab es diese, eigentlich, wenn man das nicht weiß, sehr lustige Geschichte, wie er sich, wie auch immer er es gemacht hat, aus dem Auto ausgestiegen ist und dann hat er die Handbremse wohl nicht drin gehabt und das Auto ist rückwärts gerollt und hat ihn ein selbst Wahnsinn. Überfahren und war mit mehreren Rippenbrüchen und ich weiß nicht was im Krankenhaus, also muss man erstmal schaffen, aber das zeigt aber leider auch, wie krank und fertig.
Wie lost da jemand ist.
Aber ich finde, an dieser Geschichte kann man jetzt zum Beispiel unfassbar gut sehen, was für eine Leistung diese. was für eine Leistung diese geglückte Take That Wiedervereinigung ist. Weil so einfach ist es halt nicht, zu sagen, wir machen einfach nochmal.
Hat ja auch bei niemand anderem so funktioniert in der Form. Und auch noch, also ich lasse mir das dann schon irgendwie, ich kann mir das vorstellen, dass man dann halt einfach so eine Nostalgietour macht und alles so, aber tatsächlich eine ernstzunehmende Popband wird, die ja gute Songs hatten, so Take That. Also Take That Mark II hatten ja. Da kannst du dann ein ganzes Greatest Hits draus machen, für das man sich nicht schämen muss. Also, dass das sogar künstlerisch wieder was wird. Das kann man über die folgende Band überhaupt nicht sagen.
Okay, aber die mag ich gern.
Ja.
Die habe ich tatsächlich, Worlds Apart.
Ne? Ja, genau. Warum magst du die gern?
Also dieses Lied liebe ich und ich habe die tatsächlich gesehen vor 2 Jahren, glaube ich, bei so einem 90s, wir cashen nochmal ab, Reste von Bands, eine Frau von Ace of Base.
Ich dachte, du sagst, du warst auch in den Tiroler Bauernstuben.
Das nee, ist ja in gleich. Straßburg. Da war ich zusammen mit dem renommierten 90er-Jahre-Autor Joachim Henschel war ich da zur Recherche. Hört euch
die Folge an, Joachim redet auch darüber.
Und da haben wir das, und da waren wir, also wir waren exaltiert beim, er hat bestimmt den Wenger-Bus entsprechend gewürdigt, da waren wir zum ersten Mal außer Rand und Band, aber bei Jitte Don, weil die haben es auch schön gemacht. Also es waren ja auch nicht mehr alle, ich glaube noch zwei Originale.
Da gab es solche Line-Up-Wechsel.
Und der Sänger, der Hauptsänger folgt mir seitdem auf Twitter.
Der Stephen Hart.
Der auf Twitter bis heute Werbung dafür macht.
Nathan.
Achso, der von Brother Beyond vorher nämlich. Nathan Moore, Cal Cooper.
Mit euch kann man arbeiten. Also hier ist ein Grundlagen vorhanden.
Hausaufgaben gemacht. Und Steve Hart, einziges wirkliches Gründungsmitglied. Oh,
sehr gut.
Steve Hart macht auf Twitter in seiner Bio, das letzte Mal, als ich vor ein oder zwei Jahren geguckt habe, Werbung davon, damit, dass er einmal das in den 90ern Sexiest Man of irgendwelches Jahr
Ouchie.
Macht.
Ja, würde ich aber auch machen. Ja, aber der war aber auch übernatürlich gut aussehend.
Ja.
Ja. Eigentlich ist eine ganz schöne Version von Arnold Schwarzenegger. Aber wenn man so auf den Typ steht, so leicht abgesoftet, aber so mega Kinn und.
Du kennst dich auch gut aus mit Worlds Apart, Stefan. Möchtest du kurz was darüber erzählen, bevor ich kurz mal eine Anekdote erzähle, wie ich die Band mal traf?
Ich fand die relativ lächerlich, weil es von denen ja auch nur Covers irgendwie gab. Sogar Jitte Don war ja ein Cover. Mhm. Also da hat man dann versucht, nachdem sie in Deutschland nie so groß war, die hatten keinen Top Ten Hit in Deutschland. Die waren halt immer nur auf Viva und auf der Popcorn und so, deswegen dachte man, dass die voll groß sind. Waren sie aber gar nicht. Die hatten nur Covers Everlasting Love, dann sogar ganz schlimm I Was Born to Love You von Queen, also eigentlich von Freddie Mercury ja. Und sogar diese Jitte Don, das gab es schon in den 85 von einem Jean-Jacques Goldman und an einem Michael Jones. Eine der meistverkauften Singles der 80er in ganz Frankreich. Kennt sowieso jeder. Und dann machen die 96 nochmal so ein Remake davon und ist wieder riesig.
Aber wie herrlich ungelenkt sie so französisch singen. Das finde ich schon toll.
Ja. Aber passt natürlich auch zu dieser Band, weil Worlds Apart, ursprünglich war das ja so, dass die alle aus irgendeiner anderen Stadt, aus der ganzen Welt verteilt irgendwie kommen, so eine multiethnische Band, so. An sich ja nicht unsympathisch. Ich lese euch das jetzt einfach nur mal vor, weil ich das auf Wikipedia gefunden habe, wo man sich halt so informiert als Journalist, weil das einfach nicht glauben kann. Da steht, also vielleicht kann das einer von euch bestätigen oder widerlegen, dass diese Band so groß war, dass es eine eigene Capri-Sonne-Ausgabe von denen in Deutschland gab. Das stimmt doch nicht.
Doch, das weiß ich noch.
Was?
Doch.
Es gab
das sehe ich vor mir. Capri-Sonne. Also, ich hätte das jetzt nicht...
Das zu googeln, weil ich mir das nicht vorstellen konnte.
Ich hätte das jetzt nicht im aktiven... ich hätte es nicht aktiv abrufen können, aber jetzt sehe ich es vor mir.
Das so ein bisschen wie diese Sprite und Cola-Dosen, wo auch so Grönemeyer und so mal drauf
waren. So wie es jetzt hier Halloumi mit Mario Gomez gibt.
Was?
Es ist Fakt.
Was? Das ist mir neu.
Das habe ich in meinem Kühlschrank.
So wie die Capital Bra Pizza.
Es ist wirklich wahr. Also die habe ich auch in meinem Kühlschrank.
Wir müssen mal zum Essen vorbeikommen.
Offensichtlich.
Ich habe da eine kleine Schwäche, aber es ist wirklich Mario Gomez auf dieser Gazi oder was, also tatsächlich Marken-Halloumi.
Erstaunlich. Ja. Wow. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Da steht auch, dass es Bettwäsche von denen gab und alles so.
Die waren schon, also ich habe die tatsächlich Kaugummi. Jetzt so Bravo-mäßig schon bei den populäreren mit vor Augen. Das waren schon welche, wo es ein Riesenposter gab.
Einfach. Genau, aber so behauptet. Also ich glaube, in den Verkaufszahlen hat sich das nie so niedergeschlagen.
Gut. Ja, das mag sein.
Aber ja, und dann war schön, dass die meisten von denen auch tatsächlich auch hübsch waren. So, ja, ich möchte das mal so sagen.
Sie haben nicht viele Mitglieder über die Jahre, ne?
Da ist so viel gewechselt. Da ist man überhaupt nicht mehr mitgekommen. Du hast die ja auch mal kennengelernt, Fabian, ne?
Ich habe die kennengelernt. Nette Typen. Ich habe ein Selfie gemacht. Das könnt ihr auf meinem privaten Instagram-Kanal irgendwo sehen. Das könnte ich auch mal auf dem Never Forget-Kanal posten. Folgt ihm übrigens. Ich sehe fast aus wie eines der Mitglieder, muss ich sagen. Also man fällt zumindest altersmäßig nicht mehr auf.
Ich habe ja so ein Foto.
Der hatte schon echte Mitglieder damals.
Also ich habe so ein Foto von mir und den restlichen drei Take Thats.
Ah,
und das sieht wirklich, ich habe es nur geringfügig bearbeitet. Und jetzt sieht es aus wie so ein Stillaufnahme von Back for Good Video. Oh, wirklich wahr. Und ich sehe nicht am ältesten aus.
Kannst du irgendwie der Nachwelt erzählen, dass das so war?
Es war so. Also ja, letztendlich, so. Ja.
Also genau. Die aktuellen Take Thats.
Genau.
Also Gary, Mark und Howard oder?
Genau. Ich habe Worlds Apart Ende 2017 auf einer Weihnachtsfeier in Berlin-Spandau getroffen. Mhm. Ich versuche das kurz zu fassen, man kann die lange Version auch auf musikexpress.de nachlesen. Mhm. Und zwar flatterte irgendwann eine E-Mail bei uns hier ins Haus von einer Jasmin, die sagte, sie würde diese Weihnachtsfeier planen. Sie hätte mal bei der Bravo in den 90ern gearbeitet und hätte deswegen Kontakt zu den Jungs. Mhm. Und organisiert in den Tiroler Bauernstuben an der Heerstraße in Spandau eine Weihnachtsfeier für alte Fans und hat Worlds Apart geladen. Mhm. Klang so absurd, dass ich dachte, scheiße, das muss ich mir auf jeden Fall angucken.
Ja.
Habe ich dann gemacht, bin ich da hingefahren. Und es waren tatsächlich Cal Cooper, dieses damalige Babyface, vor Ort und Nathan Moore. Nathan Moore hat ja noch die okayste Karriere. Der tritt immer noch im UK-Fernsehen auf als 80er-Star. Nicht nämlich wegen Worlds Apart, sondern wegen Brother Beyond, wegen dieser Vorgänger-Boyband. Ja. Also der tritt immer noch in Shows mit Rick Astley und sowas auf. Ne? Und Steve Hart war nicht dabei. Den hätte man buchen können, aber das war den Organisationen zu teuer.
Kelim war doch dann noch dabei.
Ja, genau.
War da nicht mit den Locken
Kelim? Skelim? Schelim?
Schelim hieß der.
Wie? Kelim, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube mit S.
Also auf jeden Fall Elim hinten.
Das war so ein Anagramm für Schleim.
Der hatte sehr definierte Locken.
Genau, ja. Da war wahrscheinlich ganz viel Schleim drin.
Der war auch nicht da. Es waren neben diesen beiden Mitgliedern ungefähr 50 Frauen da, jeden Alters. Also vorrangig
so. Nicht jeden Alters.
Nein, naja, vorrangig unser Alter und drüber. Also die Älteste war die Mutter eines Fans von damals. Lass die mal so 60 gewesen sein. Die Jüngste war deren Enkelin. Die war 8, die sind also in 3 Generationen dahin gefahren und haben sich alle gegenseitig geinfluenced mit Worlds Apart-Fan sein und werden. Und das war natürlich eine Veranstaltung, über die man sich sehr leicht lustig machen könnte, gab aber gar keinen Anlass dazu. Die Girls, ich nenne sie so, weil die Worlds Apart-Mitglieder sie so genannt haben die ganze Zeit, hatten einfach eine gute Zeit. Die wollten einfach nochmal so 1,5 Stunden nochmal irgendwie Teenager sein und jung sein und ihren alten Boys nahe sein. Und das war für die völlig unironisch und für die Band selbst aber auch. Also die Girls freuten sich, denen wirklich nahe zu sein. Nahe heißt, beim ersten Song saß Cal gleich auf dem Schoß bei der ersten Umkehr. Das war also richtig so Ringelpiece mit Anfassen. Also man darf nicht so genau hingucken. Da war auch Bussi hier, Bussi da und Hand mal so an der Hüfte oder so ein bisschen tiefer. So alles noch okay, aber gleichzeitig so, wenn das jetzt deren Männer sehen. So, aber alles brav genug, aber doch eine kleine Party. Die haben eigene Songs gesungen. So viele gab es dann ja nicht, viele Covers, du hast eben schon gesagt. Und die haben aber auch so Take That gecovert.
Ich wollte es gerade sagen, das habe ich nämlich befürchtet.
Das ist ja absurd.
Pfoten weg, sage ich da.
Mit ihrer so kleine Schrott-PA dahingestellt und losgesungen.
Irgendwo
und
ist auch Schluss, wirklich.
Es gab also Gänsebraten und dann wurde da gegessen und gefeiert. Und das haben die im Jahr darauf nochmal gemacht dort. Ich war nicht mehr da. So, aber wenn ich mich nicht täusche, war dort sogar Steve. Nee, das kann nicht sein, dass dort Steve Hart war. Der war ja immer noch zu teuer. Der muss mir einen einfliegen lassen aus L.A. Die anderen sind ja näher. Und der Kerl ist übrigens Autoverkäufer eigentlich.
Ja, das kann dir bestimmt gut.
So, genau. Worlds Apart. Nette Jungs.
Jetzt kommen wir zu einer Band, die nicht diesem Casting-Format entspricht, aber auch als Boyband wahrgenommen wurde und entsprechend Influencer waren für die Generationen, die danach kamen.
Hast du es erkannt?
Ich überlege gerade, ehrlich gesagt. Was ist es?
End of the Road von Boyz
II Men. Ach ja, natürlich.
Na, Boyz II Men haben sie auf der Schultoilette kennengelernt.
Aber das waren so welche, das war mir tatsächlich zu pappig. So, von vornherein. Also das habe ich abgelehnt.
Die waren ja vor allem in den USA eine Riesennummer. End of the Road war damals 13 Wochen Nummer 1, bis dann im selben Jahr noch, wann war das, 92, I Will Always Love You, das Cover von Dolly Parton, von Whitney Houston kam, war dann 13 Wochen Nummer 1, ne, 14, genau. Und Boyz II Men haben diesen Rekord dann nochmal eingestellt mit I'll Make Love to You. Auch völlig platter Song irgendwie,
14 Wochen. Mir alles Wochen. Zu deskriptiv auch.
Deskriptiv.
Wirklich, da ist ja gar nichts. Also da kann man ja gar kein doppeltes
Bötchen
reindengeln.
Genau, nee. Da geht es genau, das ist allgemein verständlich so. Aber deswegen war es ja auch so erfolgreich. Wie groß die dann waren, also die hatten dann noch einen 15-wochigen Nummer 1-Hit, unerträglich, One Sweet Day mit Mariah Carey, so ein Weihnachts-Hit. So lange Zeit war das dann so die längste Nummer 1 in den USA, bis jetzt Old Town Road kam, 19 Wochen Nummer 1. Und dann aber selbst so eine Band, die sich übrigens nach einem New Edition Song benannt hat, der Einfluss von New Edition auf dieses ganze Genre ist einfach wirklich sehr groß, die hatten zuletzt auch einfach 4 so Covers-Alben mit alten Motown-Klassikern und allem so. Also wie groß Boyz II Men waren und dann sich auch relativ schnell einfach verramschen mussten.
Ja, nicht gut.
Nicht gut. Wir kommen zu einer jetzt wieder sehr, sehr, sehr gecasteten Band aus England.
Das war Gildo Horn, oder?
Stimmt. Das war I Love Rock'n'Roll in einer neuen Fassung von Five, Everybody Get Up. Anja?
Nein.
Nein.
aber kennt ihr die Smells Like Teen Spirit Version von Take That?
Die wurde doch damals im Anschluss an das Beatles-Medley oder so gespielt. Das war ein großer Aufschrei damals. Die hatten so ein Beatles-Medley,
genau, oder? Genau, wo sie auch die, aber das war tatsächlich nochmal später. Das war nach Robbys, also in das Beatles-Medley ein Traum, auch in den blauen Anzügen. Genau,
von Anfang an war es
Setlist, genau, oder? Und das Smells Like Teen Spirit war 95, kurz nach Robbys Ausstieg. Und eigentlich sollte Robbie das singen und das war so ein Zugeständnis bei Natur, weil er ja so ein Wild Boy auch war.
Ja.
Und dann war er aber weg und dann musste Gary das machen. Ach. Und trägt so ein weißes Unterhemd. Und man kann in dem Video, es ist auf YouTube und alle Klicks sind von mir, also bitte gerne auch mal anschauen, kann man richtig sehen, wie das am Rand so eingeschnitten wurde mit der Schere, dass das aufreißen kann. Und da reißt sich das vom Leib.
Hau dann in Drums, oder?
Und ja, richtig, hau dann Drums und alle spielen natürlich Instrumente und es ist ein reiner Traum. Und Gary trägt so eine Lacklederhose.
Unglaublich.
Und hat den Text auch nicht hundertprozentig
drauf. Das war ein Skandal damals. Das weiß ich nicht, da fand ich den Text echt schlimm. Also das war so eine Fehlanbietung. Ich meine, sich überhaupt an die Beatles anzuwanzen, ist ja eine Frechheit, aber...
Finde ich aber auch schön, dass das alles ist, was man über Five sagen
kann. Über Five sagen gern. Nein, über Five, Five auch, nur zu Five noch, die waren auch alle hot, aber das war auch nicht so schwer, weil das war auch ein Casting, 3000 Leute sind da gekommen, dasselbe Team, das vorher die Spice Girls zusammengestellt hat, dachte, jetzt machen wir das gleiche nochmal irgendwie mit Jungs. Weiß nicht, ob ihr das am Anfang gerade gehört habt von diesem Clip, dieses Haha, also auch so ein 90er-Ding, so ein Will Smith-Ding. Jeder Will Smith-Song beginnt mit, dass er Haha macht. Die haben dann auch noch We Will Rock You gecovert mit Rest Queen. Und wer hat We Are The Champions mit Rest Queen gecovert? Robbie Williams.
Ja.
Wo es immer kurzzeitig so danach aussah, als würde der eigentliche Adam Lambert werden und so.
Also wer... Robbie ist für mich überschätzt.
Jetzt
deine These.
Ja.
Führ das doch mal bitte weiter.
Ich hau's raus. Weil ich muss, also es war alles gut und schön und er war mir immer tendenziell ein bisschen zu grimassig. Also wir hatten es ja schon von der Gewaltenteilung von so einer klassischen Boyband, der Lustige, der Süße, der Sensible und so weiter. Und dieses ewige Klassenclownhafte von ihm, dieses Schimpansengrinsen, war dann so, wo ich so dachte, ach, fand ich immer am unglaubwürdigsten von allen Charakteren, tatsächlich so ein bisschen und am penetrantesten. Und ich, als er weg war, also vor allen Dingen dann nach der Wiedervereinigung kam er ja erst später dann wieder mal kurz Progress, dazu.
Genau.
Es hat nicht gefehlt, tatsächlich.
Ja.
Also es, und auch selbst bei dieser Progress-Tour, wo du schon erzählt hast, wo er dann quasi Gast war, okay, aber ich habe ihn nicht gebraucht.
Die waren stark genug, ja.
Und wer nicht will, der hat schon. Also ich fand tatsächlich seine Ausstiegsgeschichte, hier Absturz in Glastonbury und so, fand ich viel lustiger als sein ganzes Werk bei Take That vorher.
Mhm.
Also es klingt jetzt auch ein bisschen zu harsch. Er ist schon, ich finde ihn schon okay.
Ja, klar.
Aber in diesem Kontext ist er nicht so wichtig, wie alle tun. So.
Interesting.
So, zu Take That kommen wir später, aber sowieso noch mal ausführlicher.
Next one.
Ja. Schlimme ist, man kann halt leider sofort mit,
ja, wenn man dann möchte auch so penetriert nicht, ne? Wurde damals. So.
Da hat Lou Pearlman alles richtig gemacht.
Ja, der hat ja sehr viel falsch gemacht. Völlig zu Recht im Knast. NSYNC, Tearing Up My Heart, da fällt mir eigentlich nur dazu ein, dass der auch der Spaßvogel
bei denen... Völlig zu Recht im Knast und gestorben vor
vier
Jahren. Aber das auch nachher mal, Entschuldigung, bitte.
Der Robbie von NSYNC natürlich nicht halb so lustig war oder halb so entertaining war, wie die alle banal eigentlich waren. Dieser Joey Fatone oder wie der Rapper, der hatte damals immer noch Parodien zu den NSYNC-Songs. Und von Tearing Up My Heart gab es einen Song, der hieß Tearing Up My Ass und da ging es um scharfes Essen. So lustig war ein NSYNC.
Robbie hat ja, als er dann solo unterwegs war und die Feindschaft zu Gary noch loderte, hat er ja immer live gern gesungen, eine Back for Good-Version, die er so verpunkt hat.
Genau.
Was dann ging mit I guess now it's time for me to throw up. Kann man gut hier.
Kann man auch machen. Da gibt es ja auch, NSYNC annähernd zu ignorieren und gleich wieder weiter über Take That zu reden, das tut mir immer weh. Das habe ich mir schon so oft angeschaut. Auf YouTube gibt's auch so einen Clip aus diesem Live at Knebworth. Also Robbie Williams macht das größte Konzert vor 375.000 Leuten oder so auf 2 oder 3 Tagen verteilt, glaube ich. Den Oasis-Rekord damals eingestellt. Und holt zur Zugabe Mark Owen auf die Bühne. Der kommt so aus dem Nichts und die singen diese Punk-Version von Back for Good, die auch auf der Angels B-Seite übrigens war. Und Mark Owen versemmelt den Einsatz.
Ja, ich weiß.
Das tut mir so weh zum Refrain, wo es dann losgeht und alles. Zum ersten Mal die zwei wieder auf einer Bühne seit 1996 und er versemmelt den Einsatz. Das ist so ein schöner Moment und es gibt diesen einen Moment, der der so sticht.
Aber es ist auch ein bisschen goldig. Also es passt dann irgendwie auch wieder, dass er, glaube ich, einfach komplett überwältigt war von diesem.
Das stimmt,
das war,
ja,
alles
war halt live. Ja, ja, genau. Bei den Backstreet Boys und bei NSYNC und so hätte das alles einfach gesessen. Die, ja, waren einfach viel zu sehr gedrillt und deswegen auch einfach zu langweilig.
Genau, nach NSYNC, nach Backstreet Boys, die zweite sehr erfolgreiche Band von Lou Pearlman.
Genau, selbe Stall. Die sahen auch identisch aus irgendwie am Anfang. Ich konnte die überhaupt nicht
voneinander unterscheiden. Prinzip einfach nochmal angewendet, hat nochmal funktioniert.
Genau, beide Bands in Deutschland gestartet, so als Versuchsballon. Und erst nachdem die in Deutschland so groß wurden, wurden die dann wieder so in USA praktisch re-exportiert.
Und zusammen abhingen taten sie ja, haut mich wegen dieser schwachen Wörter, die ich hier gerade im Mickey Mouse Club.
Genau, das war diese Ursuppe, wo die alle herkamen. So Britney. Justin Timberlake, Britney, Ryan Gosling, was man sich ja unmöglich vorstellen kann, dass Ryan Gosling mit dieses versteinerte Gesicht mal in so einer.
Da muss ich kurz einhaken. Es gibt ja das Gerücht über Ryan Gosling, dass er mal fast ein Backstreet Boy geworden wäre. Mm. Das sich jetzt ein paar Jahre oder Monate zumindest hielt. Mm. Und das wurde neulich erst aufgeklärt, dass das halt völlig überhöht ist. Also die kannten sie natürlich, weil die wohnten alle im gleichen, ja, Apartmentkomplex da in Florida.
Im gleichen Kinderheim.
Im gleichen Kinderheim, das hast du gesagt. Und man spielte Basketball zusammen. Und AJ, ein frischer Backstreet Boy, spielte mit Ryan und sagte zu ihm, ey, wir sind die Backstreet Boys und wir werden eine verdammt große Band werden. Und Ryan Gosling hat halt dann nur zugesagt, naja, werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja schon die New Kids on the Block und das wurde ja schon erfolgreich durchgespielt alles. Turns out, he was wrong. So, aber das war angeblich laut AJ die einzige Connection. Also es gab nie irgendwelche.
Wer hätte er denn auch sein sollen? Also da hätte man ja dann eine Karte nicht nehmen dürfen,
wär zum doppelt, Beispiel.
Die waren wär sich zu ähnlich, ja, eigentlich, ja.
Ich glaube, hier Joey war auch letztens beim The Masked Singer US. Unter einem Kostüm.
Dass die für sowas mitmachen.
Ich glaube, soweit ist es inzwischen.
Was die auch?
Das, ja. Nee, das wundert mich ja eh, wie oft man liest von nicht so großen Bands, aber von so etwas kleineren großen Bands, Boybands, Girlbands, was auch immer. Die Karriere ist vorbei und Jahre später treten sie in irgendwelchen Castingshows auf und fliegen nach Vorgrund raus teilweise. Was ist da los?
Die haben übrigens auch einen Zombie-Film gemacht. Das ist kompletter Wahnsinn. Also es gibt so einen Zombie-Film, wo drei, glaube ich, Mitglieder von NSYNC dabei sind. So ein Trash-Film aus den Studios, die auch diese Sharknado-Filme machen, wo aber auch von 98 Degrees und von vielen und von Old Town Leute Boybands mitspielen und dann im Wilden Westen von Zombies zerfleischt werden. Weiter geht's in unseren Countern. Wir brechen in die Top 5 ein.
Und da gibt es auch gar nicht viel zu sagen zu diesem Song. Emanate, I've got a little something for you, klingt ja fast original wie die Debüt-Single von Backstreet Boys, finde ich. Mm-hmm. We've got it going on.
Nur kam früher raus.
Kam, ne, im Januar 95 raus. Backstreet Boys Debüt kam im September raus. Ich weiß nicht genau, wann was wie geschrieben wurde. Mm. So, aber das war ein
ähnlicher Groove, genau.
Da könnte man so schön mash-uppen, ne?
Das stimmt.
Gibt's
das
bestimmt auf YouTube auch irgendwo.
Eher so R&B-ig, aber. Also wieder
genau, die sind ja auch nur so halb, die sind ja auch nur so halb so eine Boygroup, die waren ja auch selbst als R&B-Group verstanden, genau. Hatten im Grunde nur diese Single, ein Album To the Next Level und danach kam ein zweites raus, das
zweite Level gab es dann schon gar nicht mehr.
Genau, Mission Accomplished oder Game Over, je nachdem. Es war deshalb aber bekannt, der Song, weil der auf dem Soundtrack drauf war von Bad Boys, von P. Diddy auch mal geremixed und kuratiert. Mhm. Also das war so der kurze Ritterschlag und tschüss. Machen wir gleich weiter, oder?
1995, ich möchte kurz einfach, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber es ist wirklich sehr interessant. 1995 kam der Song raus. Die erfolgreichste Single in England, weil wir gerade über eine britische Band hier reden, war Unchained Melody von Robson and Jerome. Sagt es noch jemandem irgendwas?
Hatte mir nichts gesagt, bis ich das jetzt auch gelesen hatte. Kann mir das jemand erklären?
Das erkläre ich dir mal, weil das ist wirklich eine interessante Geschichte. Hat echt nichts mit Boybands zu tun, aber wir versuchen hier ja auch so fachübergreifend zu sein. So, Unchained Melody kennt jeder von den Righteous Brothers. Große 50er-Jahre-Schnulze aus einem völlig unbekannten Film, der Unchained heißt. Deswegen Unchained, also die Melody zu diesem Unchained-Film. Kam 1995 in einer britischen TV-Serie vor und die zwei Schauspieler aus dieser Serie haben diese Robson und Jerome haben das dann, weil die Fernsehstudios überrannt wurden von Anfragen, ob es das bitte auch als Single gab, geben kann, das aufgenommen, erfolgreichste Single des Jahres 1995, also 95 in England, Britpop, alles so, also über Wonderwall und alles war dieses schmierige Cover, was dann sogar die zweiterfolgreichste Single des Jahrzehnts war. Und die Briten kriegen nicht genug von diesem Song, weil nur 7 Jahre später, als dann diese ganzen Castingshows aufkamen, war die Debütsingle von Gareth Gates falls man den noch kennt.
Na klar.
Auch wieder Unfinished Unfinished. Ich versuche immer Unfinished Sympathy von Massive Attack zu sagen. Unchained Melody war dann auch wieder so ein Riesenhit, dass es auch wieder die zweiterfolgreichste Single des Jahrzehnts der Nuller war. Also die in den 90ern wie in den Nullern war der, weil die jeweils zweiterfolgreichste Single ein Cover von Unchained Melody. Also wie oft kann man das in England sich ins Plattenregal stellen? Immer wieder derselbe Song.
Und was war in Deutschland 95 die meistverkaufte Single?
Conquest of Paradise. Schlimm genug. Jetzt kommen wir endlich mal zu dem einem richtig guten Song. Vielleicht sogar mit dem besten. So, dazu will ich nur sagen, dass ich dazu überhaupt nichts mehr sagen will, sondern nur Spot an Anja Rützel.
Es ist...
Anja Rützel, Back for Good.
Da kannst du halt... Genau. Soll ich singen?
Gerne.
Ich bin tatsächlich gerade dabei, das auf der Melodika einzustudieren. Und ich kann überhaupt keine Noten lesen, das ist eine Qual, weil ich immer nur... Also ich kann immer nur so tonweise mich voranarbeiten. Es ist einfach so, es ist unzerstörbar. Es war damals wirklich für mich der Moment, weil ich habe die Band ja nicht gleich umarmt. Also ich bin ja... Ich habe sie ja eigentlich erst lieben gelernt, als es sie nicht mehr gab. Weil ich vorher natürlich, war es mir natürlich zu kitschig und ich war ja auch viel cooler und so und dachte das. Und Take That war, Back for Good war der Moment, wo ich dachte, was mache ich mir hier eigentlich vor? Es ist einfach großartig, es ist ein tolles Lied, es ist ein tolles Video, es stimmt einfach alles. Allein dieses Video kann man zerlegen in so viele ikonischen Momente.
Du musst ja dann dieses Auto rumtanzen.
Ja, Leben. Und wie Robbie seinen Pelzmantel so über seinem Kopf schwingt und... Und dann gibt es einen Moment von Jason, wo er einfach so einen Elvis-Move macht und so. Und es ist einfach, es ist reines Gold. Da hat, und natürlich alles ja, wie fast alle Hits aus der Feder von Gary Barlow, was ja das große Alleinstellungsmerkmal von Take That ist.
Wenn ich da doch mal was dazu sagen darf, wie unglaublich das ist, wie viele Songs der damals geschrieben hat.
Dann fast alle.
Seine von Anfang an verreckte Solo-Karriere. 10 Jahre lang Schreibblockade, nichts mehr hinbekommt und dann auf einmal wieder lauter Hits schreibt.
Ja,
also wie das möglich ist so in einem, sodass er sich 10 Jahre vor das Klavier setzt, es kommt nichts mehr raus, bis dann auf einmal doch wieder irgendwie was kommt.
Es ist echt so ein Mensch gewordenes, so ein Motivational Poster eigentlich. Mhm. Also wenn man sich Gary Barlow, vor allem wenn man sich so die Anfangstage von Take That anschaut, das war ja keine glückliche Darbietung. Mhm. Also da hat er sich ja auch nicht wohlgefühlt, das wollte er ja nie sein.
Ja.
So,
er war ja auch nie... groß beliebt bei den Fans.
Nee.
Das war der Unbeliebteste, ja, genau.
Genau, angeblich ja kolportiert er ja alles selbst so, ne? Von denen gab es ja auch so Ken-artige Puppen.
Ja.
Und Garys gab es halt kostenlos dazu, wenn man die anderen 4 gekauft hat.
Du schreibst alle Hits, so. Du bist eigentlich das musikalische Mastermind.
Und er kam ja schon mit den Hits zum ersten Casting. Er hatte so ein Aktenköfferchen wohl dabei und da war ja schon Million Love Songs zum Beispiel drin.
Wow.
Und dann bist du aber halt der Depp, weil du halt nicht unbedingt so gerne und gut tanzt. Also es ist schon bitter. Und dafür hat er sich echt nochmal aus dem Sumpf hervorgewuchtet.
Das ist ein schönes und trauriges Bild für die Arbeitswelt. Qualität wird nicht immer belohnt.
Das ist traurig jetzt.
Ja. Ja. Tut mir leid.
Und wenn man ihn einfach jetzt anguckt, ich weiß nicht, habt ihr seine Crooner-Sessions verfolgt in den Corona-Wochen? Da hat er wirklich wochenlang jeden Tag ein Duett aufgenommen mit Jason Donovan, aber auch mit hier Atomic Kitten und so. Also wirklich querbeet alles durch.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Krass.
Und das jeden Tag um 18 Uhr kam das und ich habe mir das alles reingezogen. Ich habe auch mit Ronan Keating und so.
Wow.
Also wirklich ganz tolle Connections. Und er saß einfach in seinem Studio und hat geklimpert und war einfach so glücklich.
Mhm.
Und das war auch richtig toll. Also nicht jedes hat super gut funktioniert, aber da konnte man einfach sagen, der war halt immer schon fast 50, auch früher schon in den 90ern.
Ja, ja.
Und jetzt passt einfach alles.
Jetzt passt, jetzt darf es so sein.
Und jetzt sitzt es und jetzt ist er echt ein guter Typ. Ich hätte nicht gedacht, früher hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber
ja. Kannst du uns denn kurz sagen, was aus Jason geworden ist?
Jason ist 50 geworden letzte Woche.
Ja, und keiner was weiß.
Jason war ja immer der andere. Man wusste nie so viel über Jason. Er durfte ja auch erst nach der Reunion überhaupt mal ein Lied singen, das auch niemanden so richtig gejuckt hat, außer mich. Und Jason ist ja ausgestiegen und hat einfach überhaupt gar keinen Bock mehr. Und ich hatte die ganze Zeit immer Angst, dass ihm irgendwie was zugestoßen ist und dass ihm nicht so gut geht.
Ja.
Es kam mal nach einer Lesung von mir eine Frau zu mir, die mir versichert hat, sie wüsste, weil sie Kontakt zu der Mutter hat. Es ist alles okay.
Mhm.
Es ist mir wurscht, ob das sehr gut gelogen war. Ich bin bereit, es zu glauben. Und alleine, dass er quasi die wahrscheinlich richtig hohen Summen ausgeschlagen hat, jetzt zum 30-Jahre-Jubiläum, was letztes Jahr war, überhaupt auch nur mal bei den Konzerten so ein kleines Cameo zu haben oder sowas. Ich habe höchsten Respekt. Also wie kann man so wenig Bock auf Geld haben, um zu sagen, erlaube ich halt einmal. Ich meine, was muss er denn machen? Er muss einmal über die Bühne tanzen, seinen Mund aufreißen, seinen Kiefer zeigen, dann ist es das ja schon.
Ein stolzes Kiefer.
Und da habe ich halt, also das vertieft meine Liebe zu ihm einfach noch, muss ich sagen. Und die Band vermittelt glaubhaft, dass sie auch überhaupt gar keine Ahnung haben, wo er steckt.
Vermisste Mitglieder wie Lee bei Tic-Tac-Toe.
Erstaunlich, ja.
Das sagt Jessie auch, sie weiß es nicht.
Du hast jetzt nicht den Vergleich gezogen.
Ich habe vorher gesagt, vermisste Bandmitglieder. Ich habe nicht gesagt,
wie bei. Jason hat nie im Supermarkt kassiert. Soweit ich weiß. Und selbst wenn,
wäre es schlimm?
Vielleicht macht er das. Ich fände das also nach wie vor mein Traumjob, im Supermarkt an der Kasse sitzen.
Ja, er wollte ja auch studieren und hat das ja sogar auch so angestrebt und sowas. Ja. Und das ist und bleibt mein Liebling. Gerade durch seine Abwesenheit. Mhm. Der macht nichts kaputt, ne?
Man muss auch sehen, dass das Tech-Fett nach seinem Aufstieg aber auch etwas eingebrochen sind. Also, dass die letzten zwei Alben als Trio, die haben nicht mehr so gut funktioniert wie die davor.
Ja, also geht mir auch so. Also, wobei ich glaube,
man scheint ihn zu vermissen, obwohl er für die Band eigentlich nicht wichtig war.
Also man muss sagen, Jason ist immer der, den man immer so ein bisschen erklären muss, den Leuten. Also ich glaube, den könnte man rausretuschieren, ohne dass es schmerzt mich natürlich.
Ja.
Aber ja. Ich meine, allein der Name, ohne Witz.
Jason Orange.
Ja.
Wahnsinn.
Top 3.
Top 3. Jetzt.
Ihr könnt euch eine ganz andere Reihenfolge denken dazu. Wir möchten jetzt nicht.
Ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen soll eigentlich, aber gut.
Ein Song kann man sich noch denken. New Kids on the Block, ihr letzter Hit Tonight. Danach hatten sie es ja auch nochmal versucht als NKOTB mit so einem Street-Album, Face the Music, was gar nicht so schlecht ist, hat aber niemand mehr interessiert.
Wann ist das rausgekommen?
94.
Okay, weil ich habe ein neueres Album von denen mal gehört, was so
Mitte
Null erschienen ist. Das klang wie das, was es war, glaube ich. Songs, die keine Ahnung haben wollten, die haben die dann bekommen.
Genau. Tonight ist deswegen interessant, weil Art haben sie auch versucht, so wie Take That dann später so leicht Beatlesque zu werden. Also auch in diesem Song kommt so eine Piccolo-Trompete vor wie in Penny Lane. Also da kommen auch richtige Instrumente zum Einsatz. Hat man ja auch schon gehört an der Gitarre. Genau, da wollten sie sehr ernst genommen werden und schauen nochmal so auf ihre Karriere zurück bis dahin. Und name-checken auch die ganze Zeit so alte Songs. So, Remember When We Said Girl Please Don't Go? So ist schon mal einer. And How I'd Be Loving You Forever war ein anderer großer Hit von New Kids on the Block. We taught you about hanging tough, as long as you got the right stuff. Didn't we, girls? So, Didn't I Blow Your Mind? Ihr Cover, so, da ist alles schon mal drin. Dann kommt allerdings einer der idiotischsten Lyrics überhaupt. Remember when we traveled around the world, we met a lot of people and girls.
Das liebe ich aber.
Ja, waren Girls sind keine People, oder was?
Das sind halt zweierlei Sachen.
Ja, genau.
So. Und ich muss aber sagen, ich habe absoluten Softspot für solche, also für Boybands, die sich selbst referenzieren.
Ja.
Das können Take That ja auch gut. Also Never Forget ist auch nichts anderes. Und und dann auch The Flood ist ja das Ganze noch etwas verklausulierter. Und das finde ich ganz toll. Zu sagen, wir bauen uns halt jetzt notdürftig mal selbst unser eigenes Denkmal, bevor es keiner macht.
Bevor es nicht mehr möglich ist.
Und du hast mir gedacht, Stefan, Step by Step magst du gar nicht, ne?
Step by Step finde ich unerträglich. Oder ist einfach so Formatradio. So. Hat überhaupt keine Dynamik.
Aber nein, wenn dann reingerufen ist, Step one.
Genau.
We can have lots of fun.
Ja, allein da schon.
There's so much we can do. It's just you and me.
Diese grauenhaften
Wenn wir das jetzt weitermachen, überziehen wir wie Thomas Gottschalk.
Nein, das dürfen wir nicht. Wir machen das ganz schnell. Wir machen vor allem ganz schnell die Nummer 2, zu der will ich nämlich gar nicht viel sagen. Und viel mehr will ich mir dann wieder anhören, was Anja zu Platz 1 zu sagen hat.
Ein Gesäusel, sagt Anja, wenn wir den Song hier hören.
Ja.
Das ist so.
Leute, wenn es losgeht mit
diesem. Habt ihr kein Herz?
Also nicht in der nicht erforschen.
Show me the shape of my heart. Backstreet Boys übrigens, wer es nicht erkannt hat, könnte auch eine Szene aus einem Zombie-Film sein.
Shape of my heart.
Hier ist mein Herz,
ich hab's
dir rausgeschnitten.
Ich wollte gerade sagen, was ist der Sinn? Also hier.
Ja, oder ein Herz sieht halt einfach so aus.
Ja.
Also den Song haben wir auch nur stellvertretend gespielt für all die anderen.
Das sind deine Pearl Jam, Fabian.
Backstreet Boys,
come on, Leute.
Also das ist jetzt.
Da musst du
Lance Bass brechen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen Song ich eigentlich in diese Liste hätte nehmen wollen.
Eieiei.
Also, weil er, also der ist halt ganz gut. Er lief, ich habe in der letzten Folge schon drüber geredet, auf Antenne Niederrhein, den Lokalrad, so rauf und runter, wie jedes Single von denen. Mhm. Also so ein bisschen genervt auch davon, natürlich. Wie alle Songs in den 90ern groß waren und irgendwie Popmusik waren. Aber was ich halt auch super finde, ist All I Have to Give, Riesenballade. Quit Playing Games fand ich damals gut, war im Nachhinein nicht so groß.
Allein das Video war ja so geklaut von Back for Good. Das war schon so, wie ja, sie sich dann
im
so
Regen
völlig unmotiviert.
As long as you love me, I want it that way. Die bedienen halt jedes Boyband-Klischee. Also überall genau. Diese Handbewegungen so einmal so in die Ferne schweifen, dann die Faust zusammen, auf die Faust gucken, Augen immer, zu machen. Immer den.
Genau. Immer den. Das ist ein Scheinwischer.
Windmaschine, Hemd auf, in den neueren Videos in den Nullerjahren brennt dann auch irgendwas riesengroß. Man hat noch Geld zum Raushauen. So. Natürlich wird er jedes Klischee bedient. Ja. Natürlich
allgemein verständlich. Um deswegen waren die auch die Größten, weil die es einfach am einfachsten gemacht haben.
Aber auch die Kleinsten.
Aber auch die Kleinsten.
Wir hatten einen Sinn Flohmarkt in Orlando, der Backstreet Flea Market. Ah. Da kommt's her.
Aber allein schon, sorry, der Name. Und dann dieses Gereim, Backstreet's Back. Und am allerdümmsten ist der Reim, Everybody Rock Your Body.
Also aber,
Body
aber ich liebe, aber auch scheiße. Aber in Everybody ist das allerbeste, Am I Sexual? Wenn die Frage gestellt genau. wird.
Am I original?
Stimmt.
Ja. Und alle sagen, yeah. Ja. Da haben sie mich fast.
Falls muss man nicht sagen, nochmal daran bestätigen fast. Musste.
So was soll das auch heißen? So, also man kann ja nur sexuell oder asexuell sein. Ja. So, also es stellt ja überhaupt keine Frage, ob er sexuell aktiv ist oder was zumindest irgendwie interessant wäre. Oder.
Ich sag nur, das hätte es beim Gary wirklich nicht
gegeben. Das hätte es beim Gary nicht gegeben.
Also meine Frau kam vor ein paar Monaten ins Wohnzimmer rein. Ich saß da mittags rum und auf dem Computer und guckte mir was an. Und sie hat mich erwischt, nein, nicht beim irgendwie Pornos gucken, sondern wie ich die Backstreet Boys hörte. Mhm. Drowning, ein Song, den ich nämlich von damals nicht kannte, weil der erst auf dem Greatest Hits Album rauskam, 2001 oder 2002,
Drowning in your love.
Der auch riesengroß war und genau gleiches Schema wie all die anderen Songs, über die wir gerade sprachen. Immer noch riesengroß, man kann da alles mitsingen, das sind alles immer noch richtig, die sind immer noch aktiv, die bringen immer noch Alben raus. Mhm. DNA 2019, leider haben wir auch so einen Song mit Steve Aoki gemacht, den ich nicht so gut finde, aber ich verstehe, warum man es macht. Man will ja auch irgendwie neue Hörerschaften und so, ne?
Viel Glück dabei.
Als ob das funktionieren könnte, oder? Als ob jetzt ein 16-Jähriger ist, ah cool, die Boyband-Opas.
Die alten Männer singen.
Genau. Also Leute, nicht, dass Verkaufszahlen alles wären, aber Bestselling Boyband of All Time, da können ja jetzt nicht nur Deppen dabei gewesen sein, die sie gekauft haben. Auch ein paar Leute, die...
Gibt schon viele Deppen.
Schöne Musik. Ja, das stimmt. Das kann ich auch nicht, widersprechen. Zum Beispiel Lou Pearlman, der ja 2008 in den Knast kam, 2016 dort starb, der all diese Bands erfunden hat, unter anderem nämlich auch noch O-Town, Take 5, Us 5, Aaron Carter hat er auch mit groß gemacht, Nick Carters kleinen Bruder.
Yeah. Und sieht man auch, was dem geworden ist.
Allein für Jay Kahn hat er hinter Gittern gehört.
Ach Gott, ne? Der war auch dabei. Gott, lass uns das gar nicht jetzt ausführen. Der hat das größte Schneeballsystem, Ponzi-Scheme, irgendwie aufgebaut und ganz viele Leute abgezockt. Auch die Backstreet Boys und alle haben gegen ihn geklagt irgendwann, weil sie zu wenig Geld bekommen haben. Der hat sich sogar als sechstes Mitglied mit ausbezahlt.
Also.
Solche Sachen. Und was ich aber interessant fand, Lou Pearlman war der Cousin von Art Garfunkel.
Was?
Ja. Achso, sag aus, Entschuldigung, Wikipedia.
In der Mitte beide keine Haare mehr. Das ist das Einzige, was mir zu den beiden einfällt.
Genau. Lass uns aufhören bei den Backstreet Boys zum Millenniumswechsel, weil danach gäbe es noch viel, viel mehr zu sagen. Lass uns jetzt einfach noch die letzten paar Minuten für Platz 1 verwenden.
Genau, am besten komplett ausspielen.
Die Arme ausgebreitet,
ich wie muss, sie
eben schon schildert.
Der Song und es diesen Podcast nicht gab.
Es ist wie der Kniesehnenreflex bei mir. Mhm. Ich muss die Arme hochhalten und das Never machen.
Die große Hymne. Ja. Never Forget. Produziert von Jim Steinman, der Meatloaf hier gemacht hat. Deswegen ist der so fucking huge, dieser Song.
Ist er aber auch.
Ja, klar.
Und dann muss ich sagen, also da wäre ich gerne bei der Diskussion, es gibt ja viele Momente, wo ich gerne mal reingeguckt hätte bei der Take That Band Geschichte, aber wie es dazu kam, dass der Howard...
Erstaunlich.
Also inzwischen kann er wirklich, wirklich gut singen. Ja. Ich musste ihm da letztes Jahr beim Konzert Abbitte leisten, weil ich dachte, ah Mist, ist eigentlich doch ein bisschen besser, als ich dachte. Aber da war es ja noch so okay.
Ja.
Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht der Gary singt. Und da wäre ich, weil es war ja absehbar, wie hymnisch, epochal das alles werden wird, ist mir ein großes Rätsel. Und was ich sehr liebe, auf Konzerten meistens dargeboten auf Laufbändern. Also wo auf sie so quasi auf der Stelle laufen, gehen, immer schneller werden, dann regnet es mal runter und sowas alles. Es ist, es gibt ja, was ja toll ist an ihnen, deswegen gehe ich auch immer noch auf alle Konzerte, dass sie sich so Sachen bewahrt haben von früher. Also wie auch die Originalchoreografie von Prey und so. Mhm,
okay.
Und das ist einfach...
Ja, aber das kann man dann auch mitmachen als Fan, das hat man
im
die Bewegungen hat man noch so drauf.
Der Möglichkeit.
Genau.
Und ich mag, wie dann...
ganze Gelenke.
Ja, das ist... Und Never Forget, ich meine, was soll man sagen?
Ja, ja. Das war der Song auf Partys, zu dem alle tanzten, Jungs, Mädchen, das war völlig egal, alle gingen ab, was sonst nur so Macarena-Quatsch und so irgendwie provozierte, war halt dann das.
Ich glaube, da waren sie dann wirklich auch eben auch so bei den Jungs angekommen und so, dann konnte man die echt gut finden und dann war es vorbei. So der eine Moment, dann kam noch dieses idiotische How Deep Is Your Love, Bee Gees Cover, völlig aber unnötig.
Nur fürs Video gut.
Video, genau, Video war noch ganz gut, wo sie da gefesselt sind so und das war's. Ja. So und dann, schade.
Aber sie haben es, das muss ich noch einmal erwähnen, wie unfassbar würdevoll sie das hingekriegt haben, wieder da zu sein und nicht die Vergangenheit zu verulken. Also genau. Das ist, auch wenn die das jetzt heute noch singen, ich habe Gary Barlow in der Elbphilharmonie gesehen, wie er quasi die großen Tech-That-Hits gesungen hat. Und es ist alles ernst und aufrichtig und nicht so Zwinker-Zwinker früher, was waren wir doch albern.
Genau. So wie man sich es eigentlich auch von George Michael noch gewünscht hätte, hätte er es noch irgendwie erlebt, dass es noch einmal so ein Reunion mit Wham gibt.
Ach, und, toll wäre das gewesen.
Er hat sich ja auch immer dann nur so lustig drüber gemacht und also nicht erkannt, was das damals auch für grandiose Pop-Hits
war. War meine erste Kassette.
Von Wham.
Make It Big.
Make It Big.
Never forget, darum heißt dieser Podcast so.
Mit genau. Recht, das habt ihr sehr gut gemacht.
Danke, danke. Nostalgie funktioniert ganz gut, wie wir jetzt merken. Stichwort Nostalgie läuft sehr gut. Wir könnten jetzt noch eine Stunde darauf verwenden, über all diese Nachwehen zu sprechen, die danach kamen. Also über die Solo-Karrieren einzelner Mitglieder, über die bisher hier verschiedenen Westlife und Boyzone und so weiter zum Beispiel.
Auch nur Covers, gerne
verschweigen. Auch nur Covers. Über all das, was in Deutschland so passiert ist, danach so die dritte Generation.
Hallo.
Vater!
Ja.
Und diese Big Brother-Titel.
Leb,
genau.
Leb, genau. Leb Kudo,
wie du dich fühlst. Bed and Breakfast Touché hatten wir schon. The Boys von Adel Tawil damals.
Ach, mit Z, oder? Weil der Bandname so unoriginell war, dass man dann zumindest noch ein Z reinschreibt.
Dann diese ganzen Casting-Dinger hier, Overground und so alles, was nach New Angels kam, war eh egal.
Ja, Nuller. Fabian, wir müssen in den 90ern bleiben.
Ja, deswegen machen wir einfach einen Cut.
Genau, einen Undercut. Rasieren uns noch ein paar Striche rein.
Genau, und auf Wunsch... tragen wir das nach und reden noch über die Nachwehen. Bedanken uns aber jetzt schon mal ganz herzlich bei Anja Rüssel für all diese
Insights in die Luft. Der Anja Rüssel.
Hey! Ich sage auch noch kurz, bevor ihr die Playlist von uns von dieser Folge und den anderen Folgen auf Spotify hören könnt, könnt ihr uns auch noch folgen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, musikexpress.de/neverforget. Schreibt uns eine E-Mail, neverforget@musikexpress.de. Kritik, Lob, was auch immer. Apple, Deezer habe ich schon genannt. Ihr kennt das alle Portale. Hört den Podcast überall, wo man ihn hören kann. Klickt auf Abonnieren, lasst Kommentare da. Das freut uns alles sehr.
Aktiviert die Glocke.
aktiviert die Glocke. Hört euch auch Anjas Podcast an natürlich. Und wir danken dir sehr herzlich fürs Dasein.
Ich danke. Auch deinem Hund, Juri.
Er hat sich gut gehalten.
Er ist ganz brav.
Er mag es nicht so, wenn Leute singen. Insofern
war dann muss er jetzt noch einmal kurz 5 Sekunden aushalten, denn wir verabschieden uns diesmal nicht mit einer Zeile aus K2,
genau.
Sondern mit einem Song, der streng genommen nicht aus den 90ern ist, sondern aus den 2000ern. Aber wie das Jahrzehnt und Jahrtausend dort beendet wird, kann man auch eine Folge über die 90er, über Boybands beenden. Und zwar ging das so. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I had enough. It might sound crazy, but it ain't no lie. Baby?
Bye.
Ihr hört, warum wir Schreiber geworden sind.
Aber die Hammer, wir müssen noch mit der Faust so die Hammerbewegung machen. Denk, denk,
genau.
Denk.
Das ist so wie die Do-You-Hand von Brownsville.
Ja, Shayem. Mist.
Es grüßen euch eure Radiogesichter von Never Forget. Bleibt uns wohl. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sommer. Tschüss. Danke, Anja.
Tschüss.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.